sieht eigentlich modernes Training aus? Das wird euch heute Philipp Haarklein erläutern. Und ich versuche mal, den neuesten Stand der Wissenschaft darunter zu legen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp lächelt nur weise und sagt, na klar, gar kein Problem für mich.
Ich lächle weise, also mag weise ausgesehen haben für dich, ich lächle eher müde, weil ich heute das denke, meine Güte,
Moment, stopp.
Für ein Tag, aber ich kann mich ja nicht mal beklagen, weil ich meine, ich musste heute nur aus Dortmund mit meinem liebsten Verkehrsmittel auf diesem Planeten mit der Deutschen Bahn den Weg zurück nach Regensburg finden und sagen wir mal so, es bestärkt mich darin, warum ich doch gerne entweder Auto fahre oder fliege. Das war wirklich ein Höllenritt heute wieder mal, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht euer Ernst sein, das muss doch wirklich besser gehen. Und deswegen bin ich ein bisschen K.O. Und wir haben heute, also heute ist eine Abendsession, weil wir, wie soll ich sagen, wir hatten terminliche Schwierigkeiten. Ich war für einen Vortrag unterwegs, kann mich aber, wie gesagt, aufgrund der Reise noch nicht mal beklagen, weil Ralf heute aus Kanada zurückgekommen ist. Also am Ende des Tages hast du ein paar mehr Reisekilometer hinter dir, bevor wir unseren Weg hier jetzt ans Mikro gefunden haben.
Ja, das ist natürlich richtig, weil...
Du machst auf jeden Fall einen frischeren Eindruck als ich, wenn ich jetzt mal hier
ist,
so das Bild anschaue.
Es ist reine Show. Ja, Jetlag kicks hard. Ja. Nee, aber waren ein paar entspannte Tage, alles gut. Auch ein sehr entspannter Flug, muss ich sagen. Also von daher, das passte schon. Ne? Ich habe natürlich dennoch, weil ich ja einen ziemlichen Zeitunterschied hatte, am Wochenende und in der letzten Woche wirklich reichlich Sport gesehen. Ja. Also das Schöne ist ja, dass wenn man in Nordamerika ist, dann hat man natürlich so diesen Hype, der um die großen Sportarten gemacht wird. Ja. Also um NBA Finals, die gerade sind, und um Stanley Cup Final, ist natürlich in Kanada eine ganz große Nummer logischerweise, hat man halt einen ganz anderen Zugang zu. Ne? Weil das ist natürlich nicht mitten in der Nacht wie normalerweise bei uns, sondern das ist Primetime. Das wird natürlich live auf den großen Sendern übertragen. Die Kanadier haben natürlich damit mit ihrem Eishockey-Ding, die haben, glaube ich, 3 oder 4 Stunden Vorberichterstattung gemacht davon. Ja, also wirklich ein Brett, ja. Edmonton Oilers gegen Carolina Panthers. Gegen Florida Panthers. Ja. Also es ist natürlich jetzt auch noch gleichzeitig USA gegen Kanada. Ja. Edmonton Oilers ist halt ein Team in Kanada. So, und wer schießt natürlich in der Overtime 2-mal die Edmonton Oilers zum Sieg? Leon Dreiseitel aus Köln. Ja, so, das verstehst du, das hat schon was. Und dann kann man halt noch zwischendurch ein bisschen Leichtathletik gucken, ne? Hier und da, das ist ja dann morgens, ja, das guckt man dann zum Frühstück, super.
Was hast du geguckt, Leichtathletik? Hast du also NCAA-Meisterschaften oder?
Nee, NCAA, also, die konnte ich.
Waren schon durch?
Die waren schon durch, die waren ja. Am Nachmittag, das passte nicht. Das habe ich natürlich verfolgt. Natürlich Smilla Kolbe, ja, herzlichen Glückwunsch. 6. geworden, super Leistung. Ist inzwischen sogar schon wieder in Deutschland, ist glaube ich auch heute geflogen. Aber irgendwie ein bisschen andere Flugroute, keine Ahnung. Und Oslo habe ich natürlich geguckt, Stockholm habe ich geguckt, also die großen Sachen habe ich schon geguckt. Dann habe ich auch noch so ein paar kleine Meetings nebenbei geguckt, weil man kann ja doch das meiste angucken. Ja, spannendes Rennen in Wien, da kommen wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen. Ja. Also das ist dann schon irgendwie richtig geil. Ja. Und
aber wenn wir bei Leichtathletik-Sportfesten sind, ja, die entweder jetzt gerade waren, also absolute Highlights natürlich, oder jetzt auch unmittelbar bevorstehen. Ein Ding ist mir natürlich auch nicht ganz entgangen, was ja so... Es ist dieses neue Format ja so, jetzt dachte man am sich etablieren und dann gab es ja die etwas, finde ich jetzt eher überraschende Hiobsbotschaft, dass Grand Slam Track, die Ausgabe von LA nicht stattfinden kann. Weißt du, warum das so ist? Es gibt mehrere Theorien, die ich habe. Entweder es liegt an den momentanen Unruhen jetzt in LA und oder meine zweite Vermutung, wie so oft, es liegt irgendwo an der Kohle.
Also das mit den Unruhen in LA, das ist ja auch so eine Geschichte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, LA ist so von der Ausbreitung ungefähr wie das Ruhrgebiet. Und auch von der Zahl der Einwohner her ähnlich wie das Ruhrgebiet. Also verstopfte Straßen, mehrere Zentren, mehrere unterschiedliche Zentren, ja, und einfach sehr viele Menschen, zu viele Autos und so weiter und so weiter. Diese Proteste und die brennenden Mülltonnen und die Auseinandersetzungen mit der Nationalgarde und mit der LAPD.
Marines und allem Möglichen.
Die Marines haben ja da nur die Bundesgebäude gesichert. Ne? Das findet alles in Downtown LA statt. Das wäre also so, als würde das zum Beispiel in Essen in der Fußgängerzone stattfinden. Ja, also so muss man sich das vorstellen. Das ist die meisten Leute tangiert das überhaupt nicht. Das wird natürlich medial unglaublich aufgerissen, ja, weil das eine quasi Live-Berichterstattung stattfindet, ist ja klar. Ja, also das und Trump und die Republikaner haben ein großes Interesse daran, Kalifornien und Demokraten da schlecht aussehen zu lassen, um dann da die Nationalgarde respektive das Militär in Gang zu setzen gegen die eigene Bevölkerung. Das ist schon hart. Ja. Nee, aber das hatte damit nichts zu tun, also die Absage, sondern tatsächlich war es wohl so, dass sie einen Sponsor hatten, der abgesprungen ist für die letzte Position. Und das hätte ihnen ein Defizit für diese Saison eingebracht von ungefähr 1 Million Euro.
Okay.
Und dann wäre die wirtschaftliche Basis für das ganze Ding fürs nächste Jahr schon auf so wackeligen Beinen gewesen, dass sie gesagt haben, puh, der wirtschaftliche Schaden ist zu groß. Wir machen es anders, wir lassen das Ding da ausfallen. Aber es ist natürlich so ein Prestigeverlust. Ja, gerade LA, gerade in der Stadt, die nächsten Olympischen Spiele im Sommer haben soll. Also das ist schon ein riesen Blow für, also
auch
für
die Athleten.
Michael Johnson.
Ja, natürlich, also für ihn auch, aber für die Athleten auch, weil am Ende ist natürlich so, das wäre ein absolutes Highlight-Rennen mit absoluten Top-Namen geworden, die jetzt auch ja sehr unvermittelt ohne diese Startgelegenheit dastehen. Und ich glaube, wenn du natürlich so eine Serie etablieren willst, dann gibt es natürlich schon ein paar Aspekte, die man liefern muss. Das eine ist mal, ich rede jetzt noch gar nicht von Geld, ich rede von natürlich von einem gewissen, also erstmal von der Verlässlichkeit sozusagen, natürlich bestenfalls natürlich auch mit ein paar coolen Städten, da wäre LA, glaube ich, sehr, sehr cool gewesen, natürlich auch schon mal in Hinblick auf in 3 Jahren jetzt ja nur noch. Ich glaube, dass man da LA sicherlich versuchen hätte können zu etablieren. Und am Ende musst du ja sagen, es gab früher eine Golden League, jetzt ist eine Diamond League und so. Am Ende ist es ja trotzdem so, da gibt's halt Events, die finden, weiß nicht, wie viele Jahre jetzt ohne Unterbrechung statt. Also sowas wie Brüssel, Monaco, Oslo, schon. Das sind einfach Institutionen als Veranstaltung. Genau. Und wenn du natürlich jetzt versuchst, sowas, ich will nicht sagen Konkurrenzding, es ist einfach was anderes, aber du hast bestimmt den Anspruch, dass das irgendwann so ernst genommen wird in der Szene wie vielleicht in Diamond League, dann ist sowas natürlich schon ein heftiger Rückschlag, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, absolut. Also das ist gar keine Frage. Ne? Weil es ja sowas Ähnliches im Triathlon auch gibt und ich da am Wochenende auch noch war, das habe ich nämlich zufällig festgestellt, dass diese PTO 100-Serie, also T100 heißt die ja, das ist ja auch ein neues Format, ne? Also etwas anders von der Zusammensetzung her. Insgesamt dann 100 Kilometer die Distanz. Das ist auch zäh. Ne? Also vor allen Dingen die großen Felder da zusammenzubringen mit Age-Groupern und so weiter. Aber die haben es halt auf jeden Fall geschafft, im leistungssportlichen Bereich das zu etablieren. Ne?
Ja.
Mika Not übrigens, ja, hier auch schon bei uns gewesen, ist Dritter geworden an diesem Wochenende. Das war wirklich sehr, sehr cool. Und da bin ich dann auch schnell hingegangen und habe mir das angeguckt, weil das ganz cool war. Ja, Danny Kleiser zum dritten Mal in Folge Top 10.
Wow,
ja, stark. Ja, schönen Gruß an Kai. Die beiden fahren ja häufiger zusammen Rad. Ja, und die ist halt wieder fantastisch gelaufen. Also mit ihr müssen wir uns auch mal auseinandersetzen, weil die kann richtig.
Ich wollte gerade sagen, falls sie diesen Podcast hören sollte, sie kann gerne welcome, schon mal im Kalender gucken, wann es denn passen würde, bei uns zu Gast zu sein.
Also insofern, siehst du, ich habe mich ein ganz klein bisschen mit Sport befasst. Ja, also wie immer.
Ich wollte gerade sagen, es ist sicherlich Urlaub gewesen, aber trotzdem auch Sportalltag irgendwo. Ja, und ich finde, so richtig in Fahrt kommt ja jetzt schon irgendwie, also wir sind jetzt mittendrin in der Leichtathletik-Saison, wir hatten am Wochenende auch, aber es hat bei mir terminlich jetzt kurzfristig doch nicht gepasst, ich wäre fast mal wieder vorbeigegangen, weil ich einfach jetzt schon viele Jahre nicht da war, aber ja, auch in Regensburg war die Sparkassengala, Samstag und Sonntag und genau, ich muss ja aber dann Sonntag eben schon aufbrechen mit der Deutschen Bahn nach Dortmund, da muss man doch mal einen Tag eher einplanen, dass du dann Montag da bist auch wirklich, da wollte ich jetzt das nicht dem Risiko aussetzen, deswegen hat es jetzt leider nicht geklappt, aber da hatte ich auch Lust, habe das natürlich aus der Ferne ein bisschen verfolgt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, lachendes Auge, Schön, dass die Veranstaltung immer noch da ist, weil das irgendwie im deutschen Leichtathletikkalender auch nicht zuletzt am Ende für die Sprinterinnen und Sprinter schon noch ein cooler Termin und eine gute Startoption ist. Ein bisschen weinendes Auge, weil ich kenne Leute, die dort vor Ort waren und ich dann auch auf der Fahrt am Sonntag ein bisschen telefoniert habe, wie es denn so war, weil ich wirklich Lust gehabt hätte, vorbeizuschauen. Die meinten so, naja, also wenn du da jetzt 15 Jahre nicht mehr warst oder zuletzt das so in Erinnerung hast, wo du selber gestartet bist, dann ist es nicht mehr so. Also das ist natürlich auch einfach schwierig, glaube ich, für deutsche Veranstalter auch wahnsinnig schwierig, da zu versuchen, ein auch leistungssportlich attraktives Meeting noch zu machen. Ich weiß, dass es zu den Zeiten so zwischen 2008 und 2016, würde ich jetzt mal sagen, da war dann schon auch, es war spitzensportlich interessant. Man hat ja auch sicherlich diverse Local Heroes, die dann auch schon mal bei Olympischen Spielen gestartet sind, was natürlich auch lokale Partner und Sponsoren anzieht. Und dann konnte man halt auch eine Livestream-Übertragung machen, dass es eine Video-Wall gab. Das war alles recht ansprechend gemacht. Und dann war okay besucht, sage ich jetzt mal so. Ne? Es war nicht so, dass der Jan Angst haben musste irgendwie, dass man da irgendwie dann das Stadion nicht voll bekommt. So nicht, aber für Leichtathletik war es cool. Und das muss wohl schon, ja, leider deutlich abgenommen haben inzwischen, einfach aufgrund von, glaube ich, finanziellen Ressourcen und am Ende auch von den Leuten. Ne? Das ist ja wie auch so dieses Vereinsleben, da kommt ja nicht so wahnsinnig viel nach an Menschen, die Zeit und Lust haben, sich da zu engagieren. Das lebt ja alles noch davon, dass das die Generation, ich sag mal, ja, am Ende würde ich sagen, Minimum mal Ü60 ist, wenn nicht sogar noch älter, Kurt Ring eingeschlossen und alle Mitstreiter von damals, das ist ja schon dann am Ende des Tages leider auch schade.
Ja, es gibt natürlich immer mehr Spezialmeetings, ne? Also ja, wir haben über Wien schon gesprochen, das ist halt so ein Ding, oder Plitzhausen, ne? Also so lauforientierte Sachen. Regensburg ist halt jetzt in erster Linie Sprint 400 und Staffeln, ja, da sind natürlich ganz viele Athletinnen und Athleten so aus der zweiten, dritten Reihe, die dort ihre Quali für die deutschen Meisterschaften besorgen wollten und wollen. Ne? Ja. Und die Sportfeste muss es auch geben, ne? Klar, wenn du irgendwo dabei sein willst, dann musst du entweder in einer von den großen Tours drin sein. Ja, jetzt gerade, ja, im Hintergrund für mich jetzt noch läuft noch die Continental Tour in Turku, Pavonomi Games, auch so, das ist auch ein absoluter Klassiker, ja.
Ja.
Die haben normalerweise immer die absoluten Monsterfelder im Speerwerfen, ja. Speerwerfen ist in Finnland Schulsport, ja. Das ist jetzt auch ein eher mittelmäßiges Speerwurffeld, aber insgesamt sehr viele andere gute Leistungen. Ne? Also jetzt ein deutlich größerer Fokus auf Sprint-Mittelstrecke. Da kommen wir gleich noch zu ein paar Ergebnissen, weil das jetzt praktisch hier noch so live im Hintergrund bei mir läuft. Kann ich gleich noch mal ein paar Sachen euch vermitteln, weil das ganz spannend ist, ja, wie da eben auch versucht wird, gerade Normen zu laufen, sich auszuprobieren, auch zu bestätigen, was schon in den letzten Wochen so passiert ist, ja. Aber wollen wir mal in Wien anfangen?
Bei der, ja, gerne. Ich wollte gerade sagen, Wien oder Pfungstadt, aber es ist, wir können auch gerne mit Wien starten.
Genau, weil das zeitlich tatsächlich ein Hauch eher war. Ne? Also diese Running Night in Wien ist von On gesponsert. Das ist halt, die Zuschauer stehen da so halb auf der Bahn und es ist halt so ein richtiges Laufmeeting. Übrigens auch
wie früher Koblenz-Oberwerkstadion.
Ja, nicht
Mini-Internationales, da war das auch so am Abend bei den eher Langstrecken-Events dann, dass dann quasi die Leute auf die Bahn gelassen wurden, so bis Bahn 3 ran und das war mit Flutlicht so eine geile Atmosphäre.
Ja, also nicht unähnlich. Plus, du hast da halt von mehr oder weniger Jedermann-Rennen, ne? Also da gibt es so Abstufungen bei 5000 Meter-Rennen. Und das geht, glaube ich, bis über 20 Minuten, ja, also in der Qualifikation. So, und runter bis halt auf wirklich erweiterte Weltklasse. Ja, also da waren zum Beispiel eine relativ große Abordnung aus Australien und so weiter. Da geht's halt auch immer um WM-Normen, ne? Dieser ganze Spaß. Ja, so, dann also 800 Meter Rennen. Ja, unser Freund Marc Tortell, ja, hier auch schon gewesen, weil wir ja auch ein bisschen bewundern, was für eine Bandbreite der auch jetzt in der Vorbereitung immer so hingelegt hat. Ja, hatten wir schon gesagt.
Hammer, ja.
Super Bestleistung, 1500 Meter gelaufen. Und der macht da wirklich ein ganz geiles Rennen, ja. Wirklich ein ganz geiles Rennen mit einem fantastischen Zielsprung mit Touchdown hinter der Linie und läuft eine 1,44er Zeit über 800 Meter. Ja, ist länger nicht der Fall gewesen, ja. Wir kommen gleich noch zum großen Quiz. Ihr könnt euch schon mal überlegen, was ist eigentlich der deutsche Rekord über 800 Meter bei den Männern? wann wurde der gelaufen, von wem wurde der da gelaufen und so weiter. Und dann stellt sich nachher heraus, dass die einfach ein paar Meter zu wenig gelaufen sind. Also, dass es das noch gibt auf so einer ausgezeichneten, normalen 400 Meter Tatanbahn, ist eigentlich auch erstaunlich. Die sind halt an der falschen Startlinie losgelaufen.
Aber
da jetzt muss man ganz ernst sagen, wie kann
um
jetzt
die Athleten
sein?
In Schutz zu nehmen,
ja, also die können da gar nichts dafür.
Die werden die ja dahingestellt vom Kampfrichter sozusagen. Und im Zweifelsfall, also natürlich hast du dann schon tausendmal sowas gemacht, aber du guckst, also hinterfragst ja nicht in dieser Vor-Wettkampf-Situation unmittelbar vorm Startschuss, hinterfragst ja nicht, ob der dich jetzt versehentlich wo Falsches hingestellt hat. Und bei der Güteklasse, was dieses Meeting inzwischen hat, das hat ja mal relativ klein und beschaulich als, naja, am Ende eine Initiative gestartet, um eben mehr Laufangebot zu schaffen, auch um Qualis zu rennen. Ne? Das ist ja jetzt inzwischen ein echt veritables Sportfest geworden mit einem festen und anerkannten Termin im Terminkalender, im Saisonkalender, wo ja auch gerne solche Leute wie Marc und andere, die auf diesem Level sind, dahin fahren. Ja, und müsst ihr euch mal vorstellen. Also der Junge ist weil wir schon gesagt hatten, interessante Bandbreite. Ich habe auch gerade nochmal bei World Athletics ein bisschen reingeschaut. Season Best, da ist ja alles dabei, weißt du? Also als eigentlicher Mittelstreckenspezialist von Halbmarathon und Marathonzeiten Berlin und Boston über 10 Kilometer Straßenzeiten, die dann irgendwie bis zu 800 Meter führen. Und der ist eben am 1. Juni ja in Dresden, das hatten wir erzählt, ja auch eine 3:35 gelaufen, auch deutliche Bestzeit für ihn, was eine super, wirklich super Zeit auch über 15 Meter ist. Und eine 1:44 ist aber für mein Dafürhalten trotz, also wäre ja auch nochmal, das wäre im Verhältnis auf jeden Fall noch ein krasser gewesen, ja.
Ja.
Und stellt euch mal diesen Schock vor, ich versuche das gerade auch für mich zu fassen, ab wann du das registrierst. Du gehst ja all in so ein Rennen, du haust dich da komplett aus dem Leben, Zielsprung über die Linie, dann stehst du irgendwann auf, erfährst ja, dass er dann auch nicht, also nicht immer unmittelbar da, manchmal gibt es diese Anzeigetafeln, wo dann am Ende so 1 bis 8 bis 10 mal durchlaufen, das ist aber nicht überall so. Sagen wir mal, es dauert vielleicht sogar bis auf dem Aufwärmplatz 10, 15 Minuten, bis du mal erfährst, was du gelaufen bist, um dann kurz drauf zu erfahren, dass die Zeit dann leider doch nicht gilt, weil so ein kleines Malheur passiert ist, wo ich mir dann auch frage, come on, also das ist echt bodenlos.
Also ich habe das live gesehen und tatsächlich war relativ schnell diese Vorab-Auswertung, ne, das ist ja noch nicht das offizielle Ergebnis,
ja.
Und die war 1:44.59. Die direkte Quali-Norm für die Weltmeisterschaften ist 1:44.60. Also nochmal, um das zu verschärfen. Der Marc hat halt relativ schnell gesehen, dass er jetzt eine 1:44.59 vermeintlich gelaufen ist und die direkte Quali für die Weltmeisterschaften gelöst hat. Ja, also das ist der
das ist
der
Erlebnis, genau,
ja. Der
die Gefühlswelt.
Kopf, der Kopf sagt dir, boom, ich bin gerade explodiert und es ist alles geil.
Ja. Hammerrennen, ja.
Ja, also ich meine, das Rennen war trotzdem natürlich
trotzdem geil. Toll, aber da kannst du ja nichts für kaufen, weil am Ende steht dann ja gar keine Zeit. Das kann ja auch nicht rückgerechnet werden, wie viele Meter das waren und dann zieht man irgendwas ab. Am Ende ist einfach, wirst du dafür disqualifiziert, unverschuldet.
Ja, ja. Ne? Also, und warum ist der jetzt eigentlich so gut? Da kommen wir gleich nochmal in der Betrachtung, was gerade eigentlich so Tango ist in den Ausdauersportarten. Und da geht es nicht nur um Laufen, sondern auch um ein paar andere Ausdauersportarten. Gibt es gerade eine ganz geile Studie aus Norwegen. Und vielleicht erklärt das ein bisschen, warum der Marc da jetzt auf den Mittelstrecken, ja, nochmal, ist ein Athlet, der hat sich jahrelang geknechtet auf diesen Mittelstrecken und alles versucht. Und in diesem Jahr mit einer, so empfinde ich das, mit einer Spur-Fokus-Verlagerung, ja, und einfach mal sagen, ey, weißt du was, laufen finde ich so geil, ja, und jetzt laufe ich einfach mal in Berlin-Marathon. Ja, und
so ging es los, nämlich bei uns im Podcast letztes Jahr.
Genau, und dann mal eine Straße laufen und dann mal einen Halbmarathon laufen und dann, klar, da war natürlich jetzt auch ein Deal mit Adidas ja in Boston dabei und so, ja, aber ist ja egal, dann fährst du darüber und machst das, aber trotzdem ja noch sehr konzentriert, Trainingslager und so weiter.
Klar.
Weiter an seiner Idee gearbeitet, ich möchte in diesem Jahr wieder schnell zu laufen über 1500 und 800 Meter.
Ja.
So, dann läufst du eine fette PB über 1500. Ja, und dann denkst du, okay, mein Traum ist in Erfüllung gegangen und dann so ein Ding. Aber also ich erlebe ihn ja immer sehr positiv. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit.
Ja, ich hoffe, dass er, wie gesagt, wir haben jetzt, wir sind Mitte Juni, es ist jetzt nicht mehr Early Season, wir sind mittendrin am Ende, jetzt in der Leichtathletik-Saison. Der Saisonhöhepunkt mit Tokio ist sogar auf jeden Fall eine Ecke später, als das sonst in der Regel der Fall ist. Nichtsdestotrotz, man darf nicht vergessen, wir reden ja oder haben in der Vergangenheit oft über Marathon gesprochen und was da alles zusammenkommen muss, dass an diesen zwei Gelegenheiten, die du im Jahr dann vielleicht hast, alles passen muss bei dir von der Form und generell auch Tagesform und Bedingungen. Das ist natürlich jetzt erstmal, in der Leichtathletik-Welt scheint das leichter in Anführungszeichen zu sein, weil man vielleicht mehr Gelegenheiten hat in einer Saison. Auf der anderen Seite, auch da, wie gesagt, es muss alles zusammenkommen. Du musst das Glück haben, im richtigen Rennen zu stehen, überhaupt in das Rennen reinzukommen. Je nach Disziplin ist das ja auch nicht ganz so einfach. Und dann, ja, muss bei dir auch alles passen. Ich meine, dass er gerade in der Topform ist, das weiß er, glaube ich, auch. Aber dann, wie gesagt, Tagesform, Pacing, alles, das hat ja scheinbar an sich von der generellen Organisation hervorragend in Wien eigentlich gepasst. Aber dann umso bitterer, dass dann sowas da passiert. Das ist ja wirklich, ach ja, tut mir wahnsinnig leid. Das ist echt sehr, sehr schade.
Klar, man sagt dann ja immer, okay, nimm das Positive mit. Nicht so einfach, ne? Weil es ist ja tatsächlich so, wie du gesagt hast, du weißt das selber. Weißt du, Läufe auf einem Niveau zu finden, das genau zu dir passt, ist halt wahnsinnig schwer. Ja, weil wenn die vorne auf eine Zeit von 1,43 oder 1,42 anlaufen, das kannst du nicht mitgehen, dann dackelst du da immer irgendwo hinten rum, hast aber kein ruhiges Rennen. Wenn das Rennen auf eine 1,45, 1,46 ausgelegt ist, dann bist du jetzt wieder in der Zwickmühle, muss ich jetzt selber Tempo machen und so weiter. Also das ist halt wahnsinnig schwer. Ne?
Ja.
Aber darauf gab es dann halt eine Antwort von einem jungen 800-Meter-Läufer, ja, den wahrscheinlich von euch zu Hause nicht so viele schon kennen, Alex Stepanov. Vom VfL Sindelfingen, ja, Philipp.
Yes, ja. Ne? Yeah, there we
Heimspiel.
Go.
War zwar kein Heimspiel, aber hat mal kurz zugeschlagen. Ne?
Ja, also man kam fast ein bisschen durcheinander, weil ich war Wochenende zum Arbeiten unterwegs und klar, hast dich auch noch mal ein bisschen drauf vorbereitet und dann irgendwie so zwischendurch verfolgt man natürlich so auf den sozialen Medien und sonst irgendwie bei leichtathletik.de und Co. Was passiert denn gerade so am Wochenende, weil natürlich da auch eine, wie gesagt, hohe Dichte an für uns jetzt interessanten, also sprich lauffokussierten Events war. Und dann liest du schon wieder von 1,44. Da dachtest du schon im ersten Moment, Moment mal, wo war das denn jetzt gleich? Reden wir auch noch mal von Wien oder ist das gleiche Rennen gewesen oder ist das woanders? Weil der Vollständigkeit halber muss man sagen, 1,44er Zeiten in Deutschland ist eine Weile her, als das am Fließband irgendwo abgeliefert wurde. Also ich weiß noch, dass damals Robin Schembera, das war so die Zeit, wo ich Anfang 20 war, da muss ja Robin auch so Anfang 20 gewesen sein, der hatte auf jeden Fall eine 1,45, ich weiß nicht, ob er einmal geschafft hat, sogar eine 1,44 zu laufen, aber das war ja outstanding so gefühlt. Und deswegen so mit 1,44er Zeiten, das ist jetzt, gab es eine gewisse Durststrecke zeitentechnisch sicherlich in Deutschland von den Athleten, die in dieser Klasse waren. Und da darf man jetzt auch nicht vergessen, Alex Stepanov, erstmal absolut junger Typ noch. Ne? Also falls ihr den Namen nicht kennt, wundert euch nicht. Da musste man schon eher Szene-Kenner sein. Der war natürlich schon in den U-Klassen jetzt nicht unauffällig. Aber sagen wir mal, die Vorleistung war jetzt auch nicht unbedingt so, dass man gesagt hat, Mensch, du jetzt, der nächste Step ist die 1,44. Der hat sich erst zu Beginn der Saison auf eine 1,46, ich glaube tief 1,46,0, 1,46,1 verbessert, was ja schon eine super Zeit ist, um dann nochmal diesen knapp 2-Sekunden-Sprung da jetzt zu machen. Das ist outstanding, Leute. Also das ist 2 Sekunden über 800 Meter in auf diesem Niveau, das ist ganz schwer zu beschreiben. Also das ist wirklich, das ist ein gigantischer Entwicklungssprung auf jeden Fall nochmal.
Absolut, ja. Aber das macht ja total Lust. Also jetzt schon macht mir das total Lust auf die deutschen Meisterschaften.
Unbedingt, ja.
Ja, weil ich glaube, da wird es gerade in diesen Disziplinen dann nochmal richtige Attacken geben. Die werden sicher auch ein bisschen zusammenarbeiten und so weiter. Ja, ist ja gar keine Frage. Jetzt kommen wir zum deutschen Rekord. Ne? Also, nochmal für euch zu Hause. Deutscher Rekord 800 Meter ist einer der ältesten Rekorde in der Leichtathletik, die noch stehen. Und Philipp war in unserem Vorgespräch schon relativ nah dran. Also er wusste auf jeden Fall, wer den deutschen Rekord gelaufen hat. Er wusste nicht ganz genau die Zeit, aber
Was hatte ich gesagt? 1,43 Mitte oder ja, tief genau, oder irgendwie sowas?
Es ist 1,43,65. Ja, das ist so eine Marke, die werde ich nicht vergessen, weil ich weiß noch ganz genau, wo ich das Rennen gesehen habe. Und zwar war ich im Urlaub an der Costa Brava und habe das in Calleja in einem Café geguckt, weil ich wusste, wann das war, das Ding, und bin dann vom Strand schnell dahin und habe mir das Rennen angeguckt. Und Dieter Adler hat es kommentiert, das weiß ich noch ganz genau. So, was war das Rennen?
Also jetzt erstmal, soll ich sagen, wann es war? Weil
Ja,
wir hatten vorher schon
sag
gesagt,
mal.
ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht aus dem Stegreif. Es ist, wie gesagt, einer der ältesten deutschen Rekorde. Dementsprechend habe ich versucht, das für mich ein bisschen einzugrenzen. Ich hatte jetzt mal gesagt, Anfang der 80er. Ich hätte 83 gesagt, da hast du aber vorher schon den Kopf geschüttelt. Dann muss es ja wahrscheinlich noch Ende der 70er gewesen sein.
Also in den Kopf geschüttelt habe ich natürlich nur, weil du ja Fragezeichen in meine Richtung geworfen hast und keine
Ach so.
Ausrufezeichen. Nee, also tatsächlich war das im WM-Finale. Er ist im WM-Finale eine 1:43,65 gelaufen, damals
Das ist
deutscher
krass.
Rekord. Und 1983 waren die ersten Weltmeisterschaften in der Leichtathletik. Ja, und warum hat mich das so interessiert? Weil Willi Wilbeck damals für den TV Wattenscheid gestartet ist und für den bin ich da zu der Zeit auch gestartet. Und ich war im Urlaub und er war bei der WM. Dann sagt schon alles über meine und seine Qualitäten aus.
Krass, okay.
Ja.
Aber das heißt, okay, dann war ich zumindest vom Jahr, war ich richtig, aber
Ja, ja.
ja, aber Wahnsinn. Ja,
Ne?
und das ist also wirklich dann in einem, aber weißt du, an was mich das erinnert? Das ist ja auch damals, war das nicht beim, das ist unorthodox, weil wir kennen natürlich solche Szenarien, so also Weltrekordszenarien oft von den Meetings und natürlich versucht mit guter Konkurrenz und perfekt gepaced.
Ja.
War das nicht, warte mal, Rudisha damals, Weltrekord auch, die 1,40, war doch auch London, oder? War das nicht in London, Olympia?
Kann sein. Ja,
Finale?
doch, das kann sein.
Dritte Runde quasi und
Ja,
dann
ja.
Finale und das war auch wirklich einfach, wie gesagt, ohne Pacemaker, ohne alles und dann auch einen großen Teil von vorne, das war auch extrem beeindruckend, ja.
Ja, also wir können ja nochmal eben die Laufwettbewerbe so durchgehen. Ne? Da sind ein paar ganz große Namen dabei. 1500 hat Steve Cram gewonnen, kommentiert inzwischen für die BBC schon sehr, 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 sehr lange. Ja, 5000 Meter hat Eamon Coughlin gewonnen vor Werner Schildhauer, damals DDR. 10.000 Meter, ein absoluter legendärer Lauf. Werner Schildhauer Zweiter, Hans-Jörg Kunze Dritter. Gewonnen hat Alberto Cova, ein Italiener, der sich auf das Abspurten in großen Titelrennen spezialisiert hatte. Also eine knallharte letzte Runde und sehr schnell letzte 200 Meter. Marathon Rob de Castella, haben wir ja auch schon mal gesagt,
Ja.
der Kollege aus Australien, inzwischen eine Kaffeehauskette, ja, Waldemar Schepinski damals noch Dritter. Und dann schauen wir nochmal eben auch zu den Frauen rüber, weil das ja logischerweise auch sehr spannend war. Da gab es auch ein paar dramatische Fortsetzungen der Olympischen Spiele. Ne? Neri Dekker, 15 Meter gewonnen in 4:00,90. Also das da war damals auch schon richtig schnell.
Ja.
Ja, das war richtig, richtig schnell. Jarmila Kratochvílová, diese sehr zierliche Tschechin, lief damals die 800 Meter in 1:54,68. Also tatsächlich, wer sie nicht noch nie gesehen hatte, noch nie laufen gesehen hatte, war extrem muskulös. 3000 Meter hat auch Mary Dicker gewonnen. Vor wem? Richtig, Brigitte Kraus. Ne? Hält, glaube ich, immer noch den Rekord mit den meisten deutschen Rekorden. Mit den meisten deutschen Rekorden. Vielleicht, Mocky, wenn du zuhörst, kann sein, dass Mocky sie inzwischen überholt hat, bin ich nicht ganz sicher. Also die beiden, also die Bandbreite von Cross über Bahn, über Straße und alles Mögliche war Wahnsinn. Ja, und Marathon, legendär, Grete Waitz damals. Ne? 2:28 reichten damals für Gold. Ja, das waren die ersten Weltmeisterschaften. Ne? Coole Veranstaltung. Und seitdem steht der deutsche Rekord über 800 Meter. Ja, Nils Schumann war Olympiasieger in Sydney 2000, hat es nicht geschafft. Nico Motschebohn hat sich daran die Zähne abgebissen. Ja, haben es beide nicht geschafft. Die waren relativ nah dran, aber haben es beide nicht geschafft. Deshalb, ne, die Youngster haben noch ein paar Tage vor sich, die müssen da jetzt mal ran.
Ich
Ja.
warte schon drauf, dass jetzt Alex Schepanow das demnächst schon von Medienvertretern in den Mund gelegt wird, so sinngemäß quasi. Boah, du hast doch in einer Saison dich schon hier um über 2 Sekunden verbessert.
Kannst du
Was, wie schaut es aus?
natürlich,
Es fehlen
da
nur noch
kannst du,
Sechzehntel.
da kannst du natürlich darauf warten, dass genau das passieren wird, ist ja klar.
Ja. Nein, also
das ist, aber gut,
wenn es sich alleine
mal auf irgendwann, irgendwann müssen,
ich halte das nicht für unmöglich.
Nein, erstens, es ist nicht in einem perfekten Rennen sicher nicht unmöglich. Außerdem, irgendwann sind so Rekorde ja dann auch einfach fällig. Ja, klar, über ja. Die Veränderungen haben wir gesprochen. Ja, Schuhe, sicher auch Bicarbonat und so, das spielt natürlich da schon eine große Rolle, das ist gar keine Frage, in dem hohen Laktazin-Bereich. Und jetzt gerade in dieser Sekunde läuft Maite Kolberg die 800 in Turku. Sieht aber leider auf der Zielgerade nicht ganz so fluffig aus, wie sie sich das auch sicher vorgestellt hatte. Aber da passiert natürlich auch bei den Frauen in der Breite relativ viel. Ne? 1,59,4 geht es vorne weg. Maite war aber über 2 Minuten deutlich drüber. Dazu passt auf jeden Fall die Studie, die ich euch auf jeden Fall noch Kenntnis bringen wollte. Und zwar geht es darum, wie eigentlich im Moment die Best Practice, also die absolute Weltspitze im Ausdauersport trainiert. Dazu hat es eine vergleichende Analyse der norwegischen Ansätze gegeben. Wir haben uns darüber ja an der einen oder anderen Stelle schon unterhalten. Die sind halt in so vielen unterschiedlichen Ausdauersportarten sehr, sehr gut, weil sie tatsächlich auch permanente Austauschmechanismen haben, ja, also institutionalisierte Austauschmechanismen haben zwischen den unterschiedlichen Sportarten, dass das halt auch dann zu einem Ergebnis führt, ja, und zwar zu absoluten Weltklasse-Ergebnissen führt. Verglichen wurden hier Trainingsmethoden in der absoluten Weltklasse von Langstreckenläufern, Biathleten, Ruderern, Langlauf, also Skilanglauf, Eisschnelllauf, Radfahren auf der Straße, Schwimmen und Triathlon. Also das sind alles Bereiche, wo Norwegen zur absoluten Weltspitze oder zur erweiterten Weltspitze gehört.
Ja.
Und spannend ist, die Ansätze sind bis auf wenige spezifische Ausprägungen in den jeweiligen Disziplinen oder in den jeweiligen Sportarten. Da geht es mal ein bisschen stärker in Richtung Kraft oder Kraftausdauer, mal ein bisschen stärker in Richtung technische Ausprägung, also zum Beispiel Eisschnelllauf oder Schwimmen sind extrem technisch. Aber die grundsätzliche Herangehensweise ist sehr, sehr ähnlich. Traditionelle Periodisierung, ja, also das Modell viel ruhiges Ausdauertraining. Dazu 2 bis 3 wöchentliche Key-Workouts, 2 bis 3, ja, mit intensivem Training und eine sehr, sehr gute Kontrolle der Belastungs- und Entlastungsbalance. Das heißt, ein individueller Ansatz, also nicht den, ne, ich baue einen Trainingsplan und so trainiert dann die ganze Gruppe, sondern die grundsätzliche Philosophie ist gleich über all die Sportarten, die ich eben genannt habe. 2 bis 3 harte Workouts in der Woche. Und ganz individuell geschaut, wie ist die Belastungs- und Entlastungsbalance und wie ist die Bereitschaft, jetzt schon wieder in den nächsten harten Workout-Teil reinzusteigen oder nicht reinzusteigen. Ja, und dann eben auch mit der Sicht auf die jeweiligen Top-Wettbewerbe hin, also dass man dann eben in der Lage ist, bei den Weltmeisterschaften oder bei Olympischen Spielen oder bei Europameisterschaften sein bestes Ergebnis zu erzielen. Ja, und das ist schon wirklich erstaunlich, wie ähnlich die Ausprägung in diesen unterschiedlichen Sportarten ist. Cool, ne?
Ja, also ich glaube generell, dass, will sie nicht hier das Thema mit Ingebrigtsens überbemühen, aber ich glaube, dass da ein gewisser Switch stattgefunden hat, zumindest aus der Welt, aus der ich komme, oder in der Leichtathletikwelt, in der ich noch aufgewachsen bin und mehr noch beim Mittelstreckentraining dran war, da war ja schon, also gab es schon diverse, ich sage jetzt mal, Schulen, wo schon klar war, es muss halt richtig hingelangt werden und es muss wehtun und Laktazid sein und ohne Ende, sonst kannst du gar nicht schnell laufen auf 800, auf 1500 und du musst eigentlich ganzjährig irgendwie Schnelligkeitsausdauer und alles Mögliche machen. Und ich glaube, dass da dieser Switch stattgefunden hat, der dann vielleicht natürlich, das ist ja immer so, dann wird am Ende durch erfolgreiche Athleten oder durch erfolgreiche Trainingsgruppen, interessiert man sich natürlich, warum funktioniert das bei denen so, und da waren die sicherlich, in dem Fall jetzt die Ingebrigtsens, oder wir können generell das ein bisschen auf Skandinavien erweitern, einfach früh dran, viel eben in einem gemäßigten Rahmen, also sprich, machen heute natürlich auch bei uns viele von den Top-Athleten mehr, als wir das früher gemacht haben, diese regelmäßige Kontrolle, Laktatkontrolle im Training, um eben nicht zu überzocken, sondern immer in dem gezielten Trainingsbereich drin zu bleiben, im eigentlich ganzjährig viel Schwellentraining zu machen, was ja am Ende, klar, bei den Fitness-Leveln, die Leute haben, klingt das natürlich für uns jetzt alle krass, aber das ist natürlich trotzdem für Mittelstreckler ja dann eher in einem wirklich moderaten Rahmen. Und das scheint sich da zu bewähren, dass man dann wahrscheinlich auch nicht so viel Substanz jedes Jahr wieder wegnimmt sozusagen, weil wenn du natürlich, so wie wir das früher teilweise gemacht haben, klassisch, du machst halt im Winter Grundlage und Schwellenausprägung und Cross und im Sommer wird dann da gar nichts mehr gemacht, sondern im Sommer wird dann sukzessive natürlich irgendwie eine Tempohärte und Laktatverträglichkeit aufgebaut und du lebst dann gefühlt den ganzen Sommer von dem, was du dir so eichhörnchenmäßig im Winter gesichert hast. Und dann nimmst du dir natürlich wahnsinnig viel davon und musst das fürs nächste Jahr wieder neu aufbauen. Und ich glaube, dass das, vermute ich jetzt mal, einer der Aspekte ist, dass man da eben immer von einem sehr hohen aeroben Niveau aus schon sozusagen wegarbeitet, was übrigens auch dazu passt, ohne dass ich jetzt Marc Tortells Trainingsphilosophie 1:1 kenne, aber wo wir ja vorher schon kurz gesagt haben, es ist ein auf den ersten Blick ungewöhnlicher Ansatz, wie gesagt, irgendwie im April noch einen Marathon zu laufen und er ist ihn jetzt ja nicht nur gejoggt, natürlich war das für ihn kein ernsthafter Wettkampf, aber er ist ihn trotzdem auch in Boston, ich glaube, das war noch eine Zeit unter 2:30, also das ist ja nichts, wo du sagst, das ist jetzt Larifari durchgejoggt, sondern 2:30 in Boston, das musste er erstmal können, als jemand, der jetzt 800 und 1500 spezifisch rennt. Ich kenne aus meiner Generation von früher niemanden, der vergleichbare Werte hatte. Nehmen wir mal zum Beispiel den Florian Ort, der hatte, glaube ich, auch eine 47 hat er mindestens stehen gehabt auf 800, vielleicht eine 46, aber auf jeden Fall eine 3:34. Ja, da war der längste Lauf, den er mal überhaupt im Training gemacht hat. Und wir reden von einem lockeren Dauerlauf, vielleicht, ich weiß gar nicht, was hat Flo gemacht, vielleicht 25 Kilometer mal oder sowas. Und nicht so, ich melde mich jetzt mal Just for Fun für einen Marathon an und laufe den in einem 3:30er Schnitt. Das ist, das kannst du aber auch nur machen, wenn du eben da auch eine entsprechende Ausprägung hast. Und genau, und das scheint ja da der Fall zu sein. In dem Fall bin ich da ganz gespannt, wo das noch hinführt. Wir müssen mal gucken. Vielleicht Robert Farken finde ich auch super spannend mal als Gesprächspartner. Ich weiß, dass wir mit seinem Management mal in Kontakt waren, glaube ich, im letzten Jahr. Das ist dann leider nicht zustande gekommen. Aber klar, nicht zuletzt jetzt auch mit dem deutschen Rekord, den er sich geholt hat. Das wäre super spannend, wie er jetzt, angefangen hat das natürlich noch in Leipzig, in der Trainingsgruppe, aber jetzt ja auch mit dem Wechsel in die USA wäre das total spannend, wie die Gruppe von Dayton Ritzenhain dort trainiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in so eine Richtung ist.
Ja, zu Robert können wir gleich nochmal ein Wort sagen. Was noch wichtig ist in dieser Studie, wenn die hart trainieren, also die Key Workouts, die orientieren sich übrigens das ganze Jahr über, ja, vermehrt an einer wettkampfspezifischen Trainingsbelastung. Mhm. Das ist auch spannend, ne?
Ja,
also
ja,
ja. Nicht dann im Herbst die Workouts auch nur bei 80% machen, sondern auch da ist es halt nah an der Wettkampfbelastung. Also Qualität ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist interessant. Also das heißt, die machen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die quasi im Winter, aber gut, wobei im Winter viele laufen ja in der Halle natürlich ähnliche Zeiten, wie sie draußen laufen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr dann. Das geht ja dann auch nicht nur mit Dauerläufen und Schwellentraining. Aber interessant, dass man da dann wirklich versucht, annähernd gleiche Belastungs- oder Intensitätsbereiche ins Training einzubauen als im Sommer. Weil das kenne ich auch noch so, dass man klar früher, vor allem die vielleicht eine Halle zur Verfügung hatten, schon gesagt haben, wir machen eine Hallensaison, aber das war dann irgendwie gleichbedeutend mit, ja, eine Hallensaison ist so natürlich jetzt nicht so ernst vorbereitet, wie man dann vielleicht eine Outdoor-Season dann entsprechend vorbereitet. Also da hast du dann halt weniger Wochen auf so einem intensiven Niveau trainiert und geschaut, wo du damit dann stehen kannst. Das ist echt spannend, ja. Aber also vielleicht auch eine Erklärung wie dafür, dass er so weit jetzt sich entwickelt hat.
Absolut, ne? Also es sind natürlich schon auch komplexe Mechanismen, die da eine Rolle spielen, also physiologisch, technisch, psychologisch natürlich auch. Die werden schon top begleitet in allen möglichen Bereichen. Aber die grundsätzliche Gestaltung ist nicht so ein ganz großes Hexenwerk. Ja, und deren Ansatz ist halt auch, nach Möglichkeit falsche Anpassungen, Burnout oder natürlich Verletzungen verhindern. Weil die sind so starke Einschnitte, ja, also solche wirklich dann ja krassen Ereignisse in deinem Athleten, Athletinnenleben, ja, dass man die unbedingt vermeiden muss. Weil wenn du, das weißt du, weißt du selber, das weiß jeder zu Hause selber, wenn man mal 2-3 Jahre verletzungsfrei durchtrainieren kann, alleine diese Konsistenz, die man dadurch hinbekommen kann, bringt dann ja auf ein anderes Level. Ja, das ist ja gar keine Frage. Und das ist ja für Weltklasse-Leistungen, für Weltklasse-Athletinnen und Athleten absolut key. Ja, wenn ich 1-2 Jahre verliere durch schwere Verletzungen, wie auch immer, ich bin halt zum Beispiel auch bei Ingebrigtsen sehr, sehr gespannt, der musste sich jetzt ja sehr viel mit Aquajogging herumschlagen.
Ja.
Es ist ein harter Weg. Es ist ein sehr harter Weg wieder zurück, ne? Weil das auf Niveau in der Weltklasse ist halt enorm.
Ja, Stichpunkt enorm, auch aus europäischer Sicht hatten wir jetzt ja auch hier Andreas Almgren in Stockholm beim Diamond League Rennen, der Europarekord gelaufen ist mit 12:44, dort übrigens dann auch Meeting-Rekord gelaufen ist und gewonnen hat. Das schließt eigentlich auch so ein bisschen daran an, weil das, was man über das Training bisher so lesen konnte, ist eigentlich auch ganz spannend. Also eigentlich, klar, der ist auch schon Halbmarathon, soweit ich weiß, gelaufen, mal als zum Ausprobieren. 10.000 und 5.000 ist aber, würde ich sagen, so seine Spezialdisziplin. Und der setzt auch großen Wert auf dieses spezifische Ausdauertraining, der teilweise, und das kann man auf seinem Strava-Profil ja nachverfolgen, 200 Kilometer plus Wochen absolviert als 5000 Meter Läufer, der dienstags und donnerstag Double Threshold Sessions macht, also Schwellentraining morgens und nachmittags, und damit sich offensichtlich eine riesige aerobe Basis aufbaut, von der er dann seine Wettkampfspezifik macht. Und das ist auch ungewöhnlich. Ich kenne, wie gesagt, aus meiner Generation früher, ich kenne da jetzt zumindest in Deutschland, habe ich niemanden gekannt, der sowas gemacht hat. Also die hätten dich für verrückt erklärt, wenn du da als 5000 Meter Läufer 200 Kilometer Wochen gemacht hättest und gesagt hast, du, Großteil meines Jahres, nö, Wettkampf-Pace ist jetzt nicht so wichtig, ich mache hier hauptsächlich 3 Minuten Schwellentempo. Aber darf man auch nicht vergessen, der Junge hat halt bei 3:0, das ist wohl so sein Schwellenbereich, der hier zumindest auch bei Let's Run häufiger genannt wurde, halt 150 bis 160 Herzfrequenz. Also könnt ihr euch vorstellen, was der für eine riesen eben aerobe Engine sich auch erarbeitet hat, um dann auch zu solchen Seiten im Feinschliff zu kommen.
Also bei dem ist ganz spannend, da habe ich im letzten Jahr noch mit einem sehr guten deutschen Trainer darüber diskutiert. Der kommt natürlich auch von der Geschwindigkeitsbasis. Hm. Ne? Weil wenn du solche Geschwindigkeiten im Training laufen...
Also läuft beispielsweise auch, muss man vielleicht mal kurz sagen, für die, die es nicht wissen, 3:32, 15 Meter pb. Also
ja, genau. Ne? Aber
davon reden wir.
Wenn du schnell im Grundlagenbereich laufen willst, dann musst du ja auch motorisch in der Lage sein, das ökonomisch umzusetzen und zu laufen. Ne? Also der kommt von einer 48,3 über 400 Meter.
Boah, crazy.
Das ist krass. Der kommt von einer 1,45 über 800 Meter. Das heißt, diese krassen Unterdistanzen, die sind halt auch sehr stark ausgeprägt. Und zwar im Bereich von vor 8, 9, 10 Jahren. Also das ist nicht da, wo er jetzt ist, sondern das hat er damals angelegt als Basis. Ja. Und dann bist du natürlich auch ganz anders in der Lage, diese Geschwindigkeiten im Training zu stabilisieren und dann eben auch im Wettkampf solche Geschwindigkeiten zu laufen. Und du hast ja gesagt, der ist schon mal einen Halbmarathon gelaufen. Das ist sehr, sehr, sehr süß von dir. Ja, also der ist
schon mal einen Halbmarathon gelaufen, natürlich in 59,
23.
Oder sowas, ne? Ja, 23. aber guck mal, das ist aber auch so ein Ding, wo wir vielleicht auch manchmal, wie gesagt, es tut sich viel. Ich will jetzt gar nicht, dass jetzt mit der deutschen Brille alles schlecht reden. Aber wie gesagt, ich versuche es aus meiner Generation zu erzählen, so wie ich da viele Weggefährten kennengelernt habe. Oder auch das Trainerumfeld damals. Das liegt jetzt alles ja schon ein paar Jahre zurück. Ich rede dann von Mittelstreckenzeit 18 bis 25 so, ja. Das bei mir, das heißt, da reden wir dann von 2005 bis 2012, lass mal so in dem Bereich sein, ja. Zu der Zeit, was man da so beobachten konnte, war es halt so, wenn du einen Athleten gehabt hättest, der sagt, ich möchte gern Läufer werden und ich laufe eine 48 auf 400, das bringe ich mit, dann hast du maximal, also klar war es für 400, war es dann vielleicht zu schlecht, und wenn du dann, wie gesagt, den Willen und das Mindset noch hattest, dass du 800 laufen willst, dann hat man gesagt, Mensch, du, das ist ja ein Riesentalent. Wenn der eine 48 laufen kann, der kann ja ein richtig guter 800-Meter-Läufer werden. Jetzt ist er eine 1,45, 90, um Gottes Willen nicht schlecht, das ist sehr, sehr gut. Nur, das wäre das Ende des gedanklichen Horizonts gewesen. Man hätte nie weiter gedacht, weil das da hätte man gesagt, damit wirst du 800-Meter-Läufer und dann guck mal, wie weit wir da kommen.
Genau,
1,45 wäre dann gewesen, damit wäre man satt gewesen, damit wäre man zufrieden gewesen. Überleg mal, jemand, der sowas kann, da hättest du doch niemals an einen fucking Halbmarathon gedacht. Aber der hat eine Bandbreite, das ist, da kannst du hier, wenn du jetzt mal die Jahreszahlen außen vor lässt und nur die reinen Zeiten siehst, 1,45, 90, 3,32, 3000 habe ich jetzt gerade nicht drauf, aber 5000 Meter jetzt ja 12,44, 10.000, 26, 52 und eine 59, 23 im allerersten Halbmarathon. Da könntest du jetzt gar keine Spezialisierung rauslesen. Weißt du, wie ich meine? Weil der so komplett ist und auf allen diesen Strecken wirklich so krasse Exzellenz sich da erarbeitet hat. Aber der Schlüssel daran ist ja, glaube ich, dass er diese enorme Basis auch aerob hat, die es zulässt, in die eine oder in die andere Richtung sich dann auch zu spezialisieren oder das eben für eine gewisse Phase zu priorisieren. War nicht sogar die 59, 23 letztes Jahr Valencia-Halbmarathon? Kann das sein? Oktober?
Kann sein.
Vielleicht habe ich jetzt nicht genau drauf, aber das, weißt du, da hast du natürlich deine Bahnsaison durch, dann sagst du, okay, jetzt ist mein Projekt für den Herbst ist jetzt, ich will mal gucken, was ich im Halbmarathon laufen kann und schramm da hauchdünn irgendwie am Europarekord vorbei. Das ist gigantisch, aber das hat auch mit einem, entweder mit ihm selber, dazu kenne ich ihn jetzt zu schlecht, oder mit dem Umfeld, in dem er sich bewegt, also sprich Trainer und wahrscheinlich auch Trainingswissenschaftler, die ihn da betreuen, dass du diese Offenheit und dieses Visionäre hast, dich da nicht auf eine Strecke festzulegen, nur weil du die gut kannst, sozusagen. Das ist halt, das ist schon auch eine Kunst.
Ja, total.
Das ist was
total.
Ganz anderes, ob du 800 Meter rennst oder auch vom Mindset nur. Wir reden nicht vom Können, vom Körperlichen, sondern auch vom Mindset zu denken, jo Mensch, du 21 Kilometer, kann ich auch mal machen.
Aber was du vorhin gesagt hast, ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, ja, dass man eben nicht an einer Stelle, wo man schon ein sehr gutes Niveau erreicht hat, die Scheuklappen einfährt und sagt, okay, das reicht mir jetzt.
Genau.
Ne? Sondern, dass man dann mal schaut, ob nicht noch ganz andere Optionen da sind. Ja, also zum Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt könntest du ja zum Beispiel auch ein geiler Triathlet sein. Gut, du kannst jetzt nicht schwimmen, ja, aber oder dass man eben sagt, okay, ich gehe jetzt mal auf einen Halbmarathon. Oder dass man sagt, ach, lass mich doch mal einen Hürdenlauf versuchen oder einen Hindernislauf versuchen.
Ja. Also diese Bereitschaft, dieses, wie soll ich sagen, erstmal diese komplette Offenheit, neuen Herausforderungen sich auszuprobieren, auch diesen Mut, du weißt ja nicht, ob es funktioniert. Kann auch sein, du fällst damit komplett auf die Fresse. Ne? Das ist ja was, das finde ich bewundernswert, bemerkenswert. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ne? Also ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. Ich würde jetzt mal sagen, wer weiß, er ist ja jetzt noch nicht in dem Alter zwangsläufig, wo er es machen muss, weil er jetzt ja auch mit dem, was er macht, extrem erfolgreich ist. Aber auch Marathon schließe ich jetzt hier in keinster Weise aus, dass er dann irgendwann mal sagt, Mensch, du, mit einer 59, come on, also da kann ich mir viel vorstellen mit und der 26 vor allem noch.
Ja, absolut. Also ich meine, klar, du bist damit noch nicht bei 42 Kilometer angelangt. Muss ich dir nicht erklären, muss ich vielen von euch zu Hause auch nicht erklären. Aber der hat auf jeden Fall eine enorme Basis. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie der sich entwickelt. Aber wenn wir schon bei diverser Herangehensweise sind, ja, Yolanda Kalabis war ja auch schon bei uns im Podcast, ist übrigens schon relativ lange her, dass sie bei uns war, ist aber ja immer noch total jung. Und die hat sich so ein bisschen im Schatten der anderen großen Schlagzeilen aus deutscher Sicht alleine am Wochenende total toll verbessert über 800 Meter, nämlich auch da, wo Alex Stepanov gerannt ist in Pfungstadt, nämlich in 201. Persönliche Bestleistung, war total happy und ist heute ihr Debüt über 3000 Hindernis gelaufen. Ist sie natürlich ein bisschen vorbelastet, 2000 Hindernis war sie Junioren-Europameisterin und so weiter. Ja, alles cool, aber das musst du auch erstmal machen. War das nicht Sonntag, der 800 Meter Lauf?
Ja, genau. Ja, also ich glaube, das waren 3 Tage oder so.
Inklusive Reisen logischerweise.
Korrekt, ja.
So, jetzt ist sie da eine 9,37 gelaufen, ja. Olivia Gürt war auch mit in dem Rennen, hat natürlich jetzt schon eine internationale Position sich erarbeitet, war im WM-Finale in Budapest und so weiter und so weiter. Die war deutlich schneller, die ist eine 8,26 gelaufen, hat eine Bestätigungsnorm, ja, diese ganze Normdiskussion, da kümmern wir uns mal drum, wenn die deutschen Meisterschaften vorbei sind und dann schauen wir mal auf Normen und auf Nominierungen und so weiter. Dann macht das, glaube ich, erstmal Sinn. Und Yolanda ist eine 9,37 gelaufen. Ja. So, da würdest du jetzt erst sagen, ja, boah, das ist aber weit weg. Ja, es war aber ihr erstes Rennen, 3000 Hindernis. Leider konnten wir das nicht sehen, weil das im Vorprogramm von der Stream-Übertragung war. Damit ist sie aber in der U23-Klasse, und das ist sie noch, Nummer 3 in Europa in dieser Saison. Darum geht es ja. Davon reden wir. Und es war das erste Rennen. Ne? Also das ist schon cool. Aber wir sind ja sowieso ein Land der Hindernisläuferinnen und Läufer. Das hast du schon mitgekriegt, ne?
Ja, also bei den Frauen haben wir da natürlich...
Das wussten wir ja schon. Ne?
Wussten wir schon von langem her. Jetzt bei den Männern natürlich auch nicht zuletzt mit dem gigantischen deutschen Rekord ist natürlich auch Hammer. Karl Bebendorf ist ja dann auch unabhängig davon auch schon lange auf einem Top-Niveau schon immer unterwegs gewesen. Also wir entwickeln uns dahin, dass wir sowohl bei Männern als auch bei Frauen international ist hier auf jeden Fall immer wieder vorne mitmischen können. Und es ist ja so, weil ich auch nochmal einen Satz zu Yolanda Kalabi sagen möchte. Ich glaube, ich kann da aus eigener Erfahrung nicht mitreden, weil ich habe mich nie getraut, Hindernisse zu laufen, muss ich fairerweise sagen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, guck mal, 2 Hindernisse und 3 Hindernisse, ich glaube, das ist auch nochmal was komplett anderes. Ja, ihr müsst euch ja vorstellen, das ist einfach 50% der gewohnten Streckenlänge on top. Plus man muss halt auch ein paar Mal über diese Dinger, die nicht umfallen, wenn man dagegen stößt, drüber springen. Und dementsprechend, das, ich weiß nicht, ob Punktstart Samstag oder Sonntag war, aber lass es 3 Tage sein mit Reise unter 800 Meter PB von 201, finde ich auch wirklich top. Bin ich gespannt, was sie im weiteren Saisonverlauf noch machen wird und was sie bei den Deutschen laufen wird. Da hast du ja auch Auswahl, wie gesagt, 800 Meter, 201, 1500, vielleicht läuft sie die auch noch mal. In der Saison, auch da wird sicherlich mit 201, glaube ich, einiges möglich sein. Das ist ja inzwischen so spannend, dass ja wir fast keine Spezialisten mehr so richtig haben. Weißt du, wie ich meine? Also Spezialisten natürlich schon, du hast vielleicht eine Schokoladendisziplin, die du persönlich gern machst, aber die ja inzwischen auch die deutschen Läuferinnen und Läufer so komplex ausgeprägt sind, dass du auch über verschiedene Strecken dir Gedanken um Medaillen machen kannst. Und das machst du natürlich auch gerade in Hinblick auf die deutschen Meisterschaften schon ziemlich spannend. Hindernis ist so, wie soll ich sagen, ist eine Domäne jetzt von uns inzwischen, aber ich hatte kurz mit dem Nebensatz erwähnt, die fallen nicht um, wenn man versehentlich mal dagegen läuft und leider einer der auch über Jahre hinweg Protagonistin oder Dominatorinnen, Gesa Krause, die hatte leider ein nicht so schönes Erlebnis jetzt in Oslo war das, bei der Diamond League. Wer ihr folgt, solltet ihr unbedingt folgen, aber wer ihr folgt, hat das ja auch gesehen, die hat das ja auch selber geteilt, den Clip auf Instagram, die ist gestrauchelt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das Rennen nicht live gesehen, ob das in Verbindung mit irgendwie, manchmal passiert das ja, dass jemand die Hacke tritt.
War einfach ein kleiner Strauchler. Ne? Sie sagt ja immer, Leute, das passiert, das macht, sie ist ja schon mal im WM-Finale gestürzt, da ist jemand vor ihr gestürzt, ist sie drüber gestürzt. Ja. In diesem Fall ist sie selber ins Straucheln gekommen, kurz vor dem Hindernis und dann aber frontal dagegen.
Der Abstand war so unglücklich, also der Abstand zum Hindernis war so unglücklich, dass mit dem Strauchler, also das hätte auch wehgetan, glaube ich, wenn man so auf den Boden gestürzt wäre, aber leider genau in diesen massiven Holzbalken gestürzt. Ich glaube, so mit Oberkörper oder, es war, glaube ich, nicht, Gott sei Dank nicht der Kopf, aber irgendwie doch Oberkörper hauptsächlich, glaube ich, das sah auf jeden Fall echt, ihr müsst euch ja vorstellen, aus einem vollen Lauf, könnt ihr euch ja mal bildlich vorstellen und dann irgendeine Schranke im Wald, wie sich das wohl anfühlt, also das, ja, Gott sei Dank, aber scheinbar natürlich erstmal wahrscheinlich Prellungen und so, aber jetzt nichts, was jetzt die Saison, glaube ich, an sich gefährdet, das ist ja mal zumindest ein bisschen die gute Nachricht bei dem eher unerfreulichen Aspekt ist von Oslo bei ihr.
Ja, absolut. In dem Rennen übrigens ist Lea Meyer, wir kommen aus den Hindernisläuferinnen und Läufern gar nicht mehr raus heute, ja, ist Lea Meyer persönliche Bestleistung gelaufen. Ja, die ist 9,09 gelaufen in dem Rennen und ist Vierte geworden. Ja, also das ist auch schon bemerkenswert. Am Sonntag hat Karl Bebendorf dann die 3000 Meter Hindernis in Stockholm gewonnen. In persönlicher Bestleistung.
Wir haben Luxusprobleme, würde ich fast sagen.
Es geht noch deutlich weiter. Ja, also der Karl ist eine 8,11 irgendwas gelaufen. Ja.
Oh, krass.
Ja. Und was war heute? Richtig, Freddy Ruppert und Karl Bebendorf im unmittelbaren Duell in Turku gegeneinander. Und was haben sie gemacht? Natürlich 1-2. Ja. Und dann sind die, dann laufen die, ja, also Friedrich Ruppert ist dann eine 8-10 gelaufen und Karl Bebendorf ist in dem Rennen, ja, wo die sich dann gegenseitig hinten die Kante gegeben haben, eine 8-11 gelaufen, also wieder persönliche Bestleistung gelaufen.
Die das laufen heißt, jetzt diese Zeiten, die, schneller gewesen sein.
Die jahrelang nicht gelaufen wurden, laufen die jetzt am Fließband und denkst auch, ey, ja. Jungs, ihr seid geil.
Ja.
Friedrich Ruppert ist den letzten Kilometer in 2:36 gelaufen. Ja, hat eine harte Attacke, so 412 Meter vor Schluss gesetzt. Ja. Und das sah dann halt erst so aus, als würde Karl da nicht mehr drankommen. Und der hat dann aber tolle Hindernisse gehabt, also sehr glatt überlaufene Hindernisse und sehr guten Wassergraben gehabt und war dann gar nicht mehr so weit weg. Ne? Ist ja klar, weil wenn du 8:10 hast und 8:11 hast, könnt ihr euch auch ungefähr vorstellen. Auch da freue ich mich schon wie Bolle auf die WM, weil die sind ja beide qualifiziert.
Ich freue mich davor erstmal auf die deutschen Meisterschaften.
Ja, das auch, ja das, echt, auch das. Ja.
Unfassbar
spannend. Und das ist ja dann im Heimatstadion von Karl Bebendorf in Dresden. Mhm. Also ist ja, jetzt sicher richtig geil. Und ich habe direkt nachgeguckt, wir haben bei der WM sowohl die Vorläufe bei den Männern als auch das Finale.
Wow.
Ja. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ne? Ist erst im September, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, bis dahin denkt an eure Ernährung. Ja, ich war natürlich jetzt in den letzten Tagen nicht so geil unterwegs. Ja, nordamerikanisches Essen. Ihr wisst das, man kann da auch gut essen, man kann da aber auch gut den ganzen Tag Scheiß essen. Das geht wunderbar, ja. Und wenn ihr dann noch, so wie ich, in der Race Week seid, das wusste noch gar nicht, ne? Solltet ihr vielleicht noch mal über das ein oder andere Defizit nachdenken, ob ihr das eingegangen seid oder nicht, und vielleicht ein ganz klein bisschen gegensteuern. Ja, ihr kennt das, unser langjähriger Partner AG1 ist da an unserer Seite und wir haben da das spezielle Angebot für euch, das euch in diesen Bereichen, ja, gerade so, ne, Jetlag, vielleicht noch mentale Erschöpfung, körperliche Anstrengung, perfekt.
Also über das Thema mit der Race Week, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil das wusste ich auch noch nicht vorher, aber wir machen erstmal den Werbeblock hier fertig. Ja, es ist jetzt ja sommerlich, also zumindest bei uns in Regensburg ist es sehr, sehr schön und sommerlich, übrigens in Dortmund war es auch sehr schön, also die Temperaturen sind auf jeden Fall natürlich irgendwo jenseits der Mitte 20 bis eher Anfang 30 Grad, je nachdem, wo ihr gerade euch in Deutschland befindet. Das heißt, wenn ihr draußen trainiert, dann ist es nun mal so, dass man auch viel mehr schwitzt und damit natürlich auch Mineralstoffe verliert. Deshalb ist natürlich eine optimale Versorgung mit Vitaminen, mit Mineralstoffen und dergleichen extrem wichtig, weil die nächsten Rennen, offensichtlich bei Ralf ja schon mal, aber vielleicht ja auch bei euch, stehen schon an, beziehungsweise spätestens ab Anfang Juli, Freunde, da geht ja schon wieder die Vorbereitung auf den BMW Berlin-Marathon los und dementsprechend sollte man da eben schauen, dass man optimal versorgt ist. AG1 ist unser langjähriger Partner und über www.drinkag1.com/bestzeit, da bekommt ihr eben unseren Special Deal. Das heißt, zusätzlich zur Monatspackung AG1 gibt es eben einen hochwertigen Shaker, eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose, 5 Travel Packs und eine Flasche Vitamin D3 plus K2 als Welcome Kit gratis dazu. Das Ganze hat einen Wert von 69 Euro, den ihr gratis mit dazu bekommt. Ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, habt also überhaupt keinerlei Risiko. Schaut da gerne vorbei. Alle Studienergebnisse zu AG1, ja, die findet ihr auch über unseren Link, also www.drinkag1.com/bestzeit. Und kleiner Disclaimer sozusagen noch, es wird bald was Spannendes Neues kommen bei AG1.
Ja, also eins müssen wir noch vervollständigen. Robert Farken, der war ja den 1500 Meter Rekord gelaufen. Ja. Thomas Wessinghage, ja auch so ein uralt Ding. Ja.
Unfassbar.
Der ist am Wochenende noch Meilenrekord gelaufen.
Wo war der
auch,
am Start?
Auch in Oslo.
Ah, Oslo, die Dream Mile. Hast du
ja.
die Dream Mile?
Ja, ja, genau. Ja, genau. Genau.
Die klassische.
Was da leider nicht gemacht wurde, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Die haben die en passant Zeit über 1500 Meter nicht gestoppt.
Ungewöhnlich
eigentlich. Das ist ungewöhnlich,
weil,
ne?
Das ja. würde durchaus ja gelten.
Genau.
Das ist ja auch so, dass du, das ist jetzt in längeren Strecken jetzt nicht ganz so gewöhnlich, aber eine Meile für die zu Hause, die nicht ganz so tief drin sind, 1609 Meter. Und Meilenrennen sind jetzt also in Europa, ja doch, wobei Großbritannien und das Ding in Oslo ist ja eben auch so ein Traditionsrennen. Aber es ist jetzt nicht so häufig wie 15-Meter-Rennen. Nur deswegen gibt es manchmal, wenn hochklassige Felder da über eine Meile starten, durchaus den Sinn, dass man dann auch nochmal eine offizielle Zeitmessung bei 15 Meter aufbaut, weil diese Zeit wäre genauso gültig, weil ihr ja praktisch länger rennt. Beim Marathon, da ist es jetzt nicht so realistisch, kenne ich kein Beispiel, aber theoretisch, wenn ihr jetzt eine Halbmarathon-Bestzeit lauft, die, da liegt natürlich eine Matte, wissen wir ja, dann würde die, glaube ich, gelten, wenn ihr aber den Marathon finisht. Ja, also das,
also wenn mir nicht, so wenn mir nicht alles täuscht, ist Haile Gebrselassie, als er in Berlin gelaufen ist, irgendeine Weltbestzeit gelaufen. Ich meine 30 Kilometer oder irgend sowas. Also genau, ist eine Weile her. Ist eine Weile her.
Genau,
ne?
Genau, ja. Genau, genau, ja. Genau, 30 Kilometer ist natürlich auch eine sehr selten gelaufene Strecke, ja. Und genau in dem Zusammenhang, ja, also meistens rennt man ja dann doch in der Vorbereitung eher einen Halbmarathon nur sozusagen. Aber genau, diese 30 Kilometer Weltbestzeit, das habe ich auch noch im Hinterkopf. Die hat Haile, meine ich, auf jeden Fall mal in Berlin mit aufgestellt.
Ja. Naja, also deshalb, das war ein bisschen schade. Und nochmal zu Stockholm, das war schon auch ein ganz spezielles Meeting. Wenn da irgendwas Besonderes ist, vor allen Dingen und rund um Mondo Duplantis, den Stabhochspringer, dann schreiben wir das gleich immer bei uns in die Familien-Chat-Gruppe rein, weil erstens waren wir mal als Family zufällig an dem Wochenende in Stockholm, als da das Meeting war. Und dann sind wir da hingegangen, das ist aber auch schon echt lange her. Bei der WM in Eugene hat meine damals noch deutlich kleinere Tochter den Weltrekord von Duplantis direkt in der deutschen Mannschaft drin stehend gesehen, ja, die damals da auf der Gegenseite irgendwie die Sitzplätze hatten, und dann war sie da mit in den Block drin, und das ist natürlich immer so damit verbunden. So, Mondo springt halt bei seinem Heimmeeting in Stockholm. Ja, also der ist natürlich in den USA groß geworden und so weiter, aber der ist ja halber Schwede, Family komplett angetreten, sein Apartment ist in Hörweite vom Stadion, ne, da. ist wirklich so, ja. Und der ist da 6:28 gesprungen, wieder ein neuer Weltrekord und so weiter. Ey, und so sweet ist denen, also erstmal natürlich Mutter, Vater, seine Verlobte und so, 23 Freunde und natürlich das Stadion da komplett auf dem Kopf gestanden.
Am Ausrasten.
Und dann seine Oma und sein Opa. Ja, die Oma sitzt, glaube ich, im Rollstuhl. Ja, die saßen da, ey, und das war so sweet, wie der dahin ist, ja, und die umarmt hat. Die haben alle geheult, ja, Mondo und die ganze Family da. Das war großartig. Aber da sage ich dann auch immer, wirklich, das musst du als Regisseur haben, weißt du? Die Slow-Mo kam dann 2 Minuten später. Ist auch nicht so wichtig, ja, an der Stelle. Die ist nicht wichtig, ja, weil das mitzunehmen, wenn einer Weltrekord springt und das, ja, in seinem Stadion, in seinem Land, mit den ganzen Fans, das Ding natürlich knallen ausverkauft, ja, und dann die ganze Family da, und diese Emotionen, die gibt's nur einmal. Die gibt's in live nur einmal, ja, und die will ich nicht in der Slow-Mo sehen, sondern die will ich da live erleben. Und 10 Minuten später ist dann Almgren Dings gelaufen, die 5000 gelaufen. Das heißt, es war natürlich schon, weißt du, so eine Energie in dem Stadion drin, ja. Also wenn so ein Typ wie Mondo das Ding mal komplett angezündet hat, dann sind das so spezielle Ereignisse und so Vibes, die dann so einmalig sind. Das macht aber den Sport halt aus. Ne?
Ja, ja.
Deshalb,
ja,
sitzen wir davor. Ne?
Very das nice. Ist, Highlights auf jeden Fall. Ja, Highlights. Total. Es wird der Sommer, leichtathletik Sommer. Das wird. Es schaukelt sich schon hoch. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, was passiert zwischen der WM in Tokio und, ich sag mal so, klassischerweise so Mitte Juli. Weil das ist normalerweise eben eine Phase im Wettkampfkalender, die natürlich relativ dünn bis gar nicht besetzt ist mit Meetings, die da nicht ihren Traditionstermin haben, weil ja normalerweise dort
bei den kleineren Meetings in Deutschland.
Genau, richtig, ja.
Die Diamond League zieht komplett durch.
Normalerweise oder dieses Jahr?
Dieses Jahr.
Dieses Jahr, okay, genau. Weil ansonsten ist das ja trotzdem die Phase gewesen, also ich sag mal so Anfang August bis Mitte August, roundabout, da ist ja jetzt, oder von Ende Juli wegen mir, wo du ja, da legt ja niemand normalerweise ein Meeting drauf, wenn du weißt, da ist sonst irgendwie eine EM, eine WM oder die Zeit von Olympischen Spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich da, soweit habe ich nämlich noch nicht vorausgeschaut im Jahreskalender, was da stattfindet, sodass, ja, die Leute noch Startgelegenheiten haben oder sich bewusst auch nochmal ein Trainingslager zurückziehen. Das kann natürlich auch sein.
Ja, also Diamond League ist natürlich auch nur, ja, es ist ja nur die ganz kleine absolute Top-Klasse obendrauf. Die ziehen den August komplett durch.
ISTAF nicht auch immer Ende August gewesen?
Ja, ist auch in dem Bereich. Ist alles vor der WM.
Moment mal, hier steht, ich habe gerade kurz mal gegoogelt, 27. Juli wird das dieses Jahr sein. Ja. Das ist ja fast einen Monat eher als sonst wahrscheinlich.
Genau, das ist deutlich eher. Also die sind sonst ja schon mal auch Anfang am ersten Wochenende im September.
Richtig, genau. Mhm. Also nach den eigentlichen internationalen Meisterschaften. Ja.
Also lohnt sich in die Termine reinzugucken. Das ist wirklich ganz spannend. In diesem Jahr ist nämlich eine Menge anders und da hat man vielleicht mal eine andere Option, mal in den Sommerferien irgendwo hinzugehen und sich mal Leichtathletik im Stadion wieder anzugucken. Dresden Deutsche Meisterschaften kann ich euch nur ganz dringend ans Herz legen, weil das mit dem neuen Stadion da richtig, richtig toll ist. Da sind natürlich dann die Finals noch, also nochmal in, ich glaube, 14 anderen Sportarten die deutschen Meisterschaften drumherum. Das kann man schon machen. Das kann man schon sehr gut machen. Ne? Es ist auch nicht so eine schäbige Stadt Dresden, also da kann man schon mal hinfahren.
Ne? Ja, ich war, genau, letzten Herbst auch erst da und fand das auch, ich fand das ganz großartig, war
ja, aber du warst natürlich jetzt auch vom Ruhrgebiet, ne? Phoenix Park und so, das war, sagte dir ja nichts.
Es hat mir gar nichts gesagt. Ja. Also Phoenix, das Hotel war direkt am Phoenix hier. Ich dachte mir so, ja, es sieht ganz nett aus, bis mir jemand erklärt hat, du, da stand vor, ich weiß gar nicht, 20 Jahren, stand hier noch ein fettes Stahlwerk.
Genau so.
What? Genau. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das so alles so, es wirkt natürlich gewachsen, natürlich wohl, man merkt, dass die Gebäude sehr viel moderner sind und so, aber es ist wunderschön da. Ja, also,
ja, ist halt so eine klassische Laufstrecke da unten logischerweise. Ne? Ist ja so eine Verbindung aus Industriekultur. Genau. Es gibt ja oben noch die Reste von den Industrieanlagen. Phoenixsee halt neu angelegt und die ganze Bebauung drumherum. Aber da ist halt auch überall auf sehr gute Wege für Inlineskaten, Fahrradfahren, Joggen, wie auch immer geachtet worden. Also du kannst ja nicht nur coole Runden laufen, du kannst da auch sehr weit laufen, ne?
Das muss ich sagen, Hotel direkt am Phoenixsee und ich war eben da für einen Vortrag bei der Sparkassenakademie NRW, die ist ja auch da direkt an dieser Hörderburg sozusagen, die ist ja direkt da daneben und das war, auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen dort, ja. Sonst habe ich nicht so viel gesehen, außer die Fahrt zum Bahnhof und zurück.
Ja, Moment, du bist doch mit der Deutschen Bahn durch Deutschland gereist.
Da habe ich natürlich auch noch
sehr, sehr viel gesehen.
Wir haben natürlich in Bochum noch gehalten, wir haben noch in Essen haben wir noch gehalten. Das
sind doch auch die schönsten Bahnhöfe der Welt.
Absolut, da hat das mich auch richtig, richtig beeindruckt.
Bochum? Ist das denn überhaupt ein Halt?
Ich glaube, die meisten, also ich glaube von denen, ich weiß gar nicht, wie viele Stops waren, aber die, ich sag mal, von 7 Stops waren 4 mindestens mal noch eben im Ruhrgebiet drumherum. Ja. Und dann geht es erst irgendwann wieder Richtung, ich glaube einmal in Frankfurt war noch und dann noch irgendwie in Würzburg oder so.
Ja, siehst du mal, ne? Das sind so die normalen Dinge, die sich so der Pendler gerne geben muss. Ne?
Es hat nicht nur schöne Seiten. Also da muss ich sagen, Aber wir sind übrigens, nach unserer Werbung, wir sind abgeschweift, weil ein Thema hast du jetzt mal so en passant gedroppt. Race Week ist bei dir. Du kommst jetzt hier momentan, das ist ja fast der Profi-Lifestyle. Also Ralf kommt jetzt erstmal eingejettet wieder hier mit dem Interkontinentalflug in heimische Gefilde, um jetzt dann ein Rennen am Wochenende zu haben. Was haben wir denn für, ich guck mal im Terminkalender heute. Wir reden wahrscheinlich dann von 21. oder 22. Juni. Was kann das sein? Es wird wahrscheinlich ein Triathlon sein, aber die Auswahl, ich glaube, wir hatten noch vor einigen Folgen mal drüber gesprochen, dass die Auswahl gar nicht so einfach war, weil so viele Veranstaltungen schon ausgebucht waren.
Korrekt.
Ne? Ja, das habe ich noch parat hier gehabt.
Aber, weil ja in unserer Community sehr gut aufgepasst wird, ja, und natürlich auch
Tipps
an uns gedacht wird. Also ich habe reichlich Tipps bekommen. vielen Dank dafür, logischerweise, für alle möglichen Dinge. Aber die hatte ich mir natürlich in weiteren Teilen schon angeschaut. Die passen halt alle nicht. Ja, ich hatte halt nur dieses Wochenende, wo ich das Wochenende frei habe. Und dann waren ja die Dinge, die ich mir jetzt hier so im Näheren, also ich wollte jetzt auch nicht nach der Rückkehr aus Kanada jetzt gleich schon wieder irgendwo weit hinreisen müssen.
In den nächsten Flieger und dann
Erstens finanziell und zweitens, ich bin ja weit entfernt davon, auch nur ansatzweise sowas wie professionell weder zu trainieren und schon gar nicht zu reisen. Ja, so. Deshalb kam ja eigentlich nur für mich jetzt so in der gedachten Vorauswahl zwei Wettkämpfe in Frage, nämlich Bochum und Münster. Beide ausverkauft, beide die Veranstalter angeschrieben, ging nix, keine Chance. Aber nochmal, ne, vielen Dank, ihr passt da wirklich super auf. Und dann gab es noch ein Restplätze-Kontingent, das irgendwann an einem Donnerstag um 18 Uhr nochmal eben auf den Markt geworfen wurde in Münster. Ja, und da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Ich suche es nochmal raus. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Ja, aber vielen Dank dafür. Und da habe ich mir dann Wecker gestellt und war dann pünktlich um 18 Uhr drin. Leider, ja, weil ich bin jetzt nicht so fit, ja, ist es jetzt doch eine olympische Distanz geworden. Also ist jetzt so alles okay, aber man muss natürlich 10 Kilometer laufen.
Ja.
Und du hast, das war so eine Seitenbemerkung bei dir. Es ist ja jetzt hier ein bisschen sommerlich, ne?
Ja.
Es ist die Vorhersage für Sonntag in Kanada ist jetzt war, eher auch sommerlich aus, heiß,
deutlich, also nicht sommerlich warm. Ist,
aber hier ist es jetzt
nicht so meins.
Ja. Das ist jetzt nicht so. Also wenn ihr Bock habt, ja, schaut euch das Ding da in Münster gerne an. Das ist eigentlich ganz nice da am Kanal. Das ist da im Sommer sowieso sehr nice und im Hafenbereich. Mhm. Ich bin über jede Kühlung dankbar. Das ist nämlich so ähnlich von der Laufstrecke, nicht unähnlich wie, also natürlich bei weitem nicht so lang, aber wie in Rot. Ne? Man läuft da halt auf so einem Ascheweg neben dem Kanal.
Und da wird nicht viel Schatten sein vermutlich.
Kein Schatten,
ja. Du, deswegen fahre ich jetzt am Wochenende in die Berge.
Und du weißt, wie du das schon gelitten hast, als du in Rot warst, war es auch ja knackig warm. Und der Schotter, so leicht diese Staubwolke, gar nicht so settelt, ne? Sondern die bleibt so steady,
ist ja
ne?
Konstant, so oft weil ja immer Leute um dich rum sind. Also, das ist wirklich krass. Ich habe mir da, vielleicht habe ich mir ein bisschen leid getan damals, als ich für einen guten Zweck diese Staffel gemacht habe, aber im Kern, muss ich sagen, im Kern haben mir eigentlich alle anderen wahnsinnig leid getan, weil ich dachte mir, ich laufe hier nur Marathonfreunde und ihr habt schon ein bisschen Vorprogramm und lauft auch diesen Marathon noch in dieser Gluthitze. Respekt, also das fand ich wirklich krass. Aber was natürlich zumindest in Rot, für Münster kann ich jetzt nicht sprechen, da habe ich noch nie eine Triathlon-Veranstaltung live vor Ort gesehen, aber Rot ist natürlich auch wiederum die Stimmung und der Rückhalt der ganzen Begeisterten an der Strecke, das ist schon auch outstanding. Also das habe ich damals nicht irgendwie so aus Jux gesagt, sondern das hat schon mich auch echt als jemand, der wie gesagt nur diesen Marathon da gelaufen ist, schon getoucht. Also was da abgeht, ist schon richtig krass gewesen,
ja. Also nach diesem Wochenende kommt ja dann erstmal Frankfurt mit dem Ironman, auch mit einer sensationellen Besetzung. Ja, Patrick, schönen Gruß. Ja, wir sehen uns dann. Und danach ist dann Rot. Ne? Also das geht jetzt ein Triathlon-Wochenende nach dem nächsten Triathlon-Wochenende. Ja. Deshalb war ich ja ganz begeistert, dass ich jetzt den einen oder anderen schon am vergangenen Wochenende in Vancouver da sehen konnte und auch sprechen konnte. Ne? Das war cool. Ja, habe ich mich da noch ein bisschen mit den Eltern von Rico Bogen sehr nett unterhalten. Ja, schönen Gruß. Mhm. Die übrigens ja auch passionierte Läufer sind, beide schon Marathon gelaufen sind und so. Und die wissen schon, wie das funktioniert hier mit diesen Ausdauersportarten. Ne? Die haben was ganz Schönes gemacht. Der Rico hatte in San Francisco den Wettbewerb gewonnen. Und dann sind die halt hoch nach Vancouver und haben sich ein Wohnmobil genommen und sind so ein bisschen weiter Richtung Berge rausgefahren. Und da hat er dann die letzten paar Tage vor dem Rennen da verbracht. Ne? Ist halt lieber draußen in der Natur unterwegs, als jetzt in einer großen Stadt. Vancouver ist halt schon auch eine sehr große Stadt. Wobei das gesamte Ding da, die Veranstaltung war auf dem Campus von der University of British Columbia. Fantastisch gelegen auf so einer Halbinsel, komplett grün mit einem riesen Strand und so, also ganz toll. Und die haben halt auch eine sehr gute, also es ist eigentlich ein Hotel, das nennt sich nicht so, aber es ist halt so eine Unterkunft in der Universität, ja, es hat halt Hotelstandard und also die hatten es da jetzt auch nicht so richtig doof, ja. das muss man schon sagen, ja. Ach übrigens, weil ich heute nochmal gesehen habe, ein Foto von Rico gesehen hat, der jetzt noch einen Tag frei hatte. Das Rennen war nämlich am Samstag von sowohl Männern als auch Frauen. Der hatte auch schöne Klamotten an.
Ja.
Weil der hat denselben Partner, den wir auch haben für heute.
Der ist tatsächlich eher Markenbotschafter von Olymp und wir sind natürlich auch sehr stolz, Olymp hier als Partner im Podcast einmal mehr begrüßen zu dürfen. Ja, der deutsche Hemdenmarktführer und am Ende auch einer von Europas führenden Shirtbrands aus meiner schwäbischen Heimat, aus Bietigheim. Das ist natürlich großartig und Ich glaube, viele kennen natürlich die Businesshemden von Olymp, aber die haben auch ganz coole Casual-Looks für jeden Anlass. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf deren Website in den Online-Shop. Den findet ihr auf olymp.com. Und ja, für all diejenigen, die sich informieren lassen wollen über alle Updates, die da vonstatten gehen und was da alles an neuen Kollektionen reinkommt, ja, denen empfehlen wir eine Anmeldung im oder für den Olymp-Newsletter. Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr automatisch auch noch einen 10-Euro-Gutschein. Also ich meine, besser geht's ja, glaube ich, nicht. Und da findet ihr eben, was Casual-Outfits anbelangt, alles von Shirts, Pullis, T-Shirts, Polos und Co. Also ist auch gerade vielleicht für die Sommerzeit oder auch für laue Sommerabende, falls ihr da gerne draußen noch in Restaurants mal den Abend ausklingen lassen wollt, die perfekten Looks. Schaut vorbei, olymp.com. Und wenn ihr schon dort seid, am besten dann gleich noch für den Newsletter anmelden und 10-Euro-Gutschein bekommen, die ihr quasi direkt dann investieren könnt.
Das war tatsächlich schon meine Überlegung. Also die Kooperation mit Olymp geht ja auf meine Schilderung zurück, dass ich irgendwann keine Klamotten dabei, also keine Oberteile dabei hatte und dann im Hemd an der Mainrunde in Frankfurt gejoggt bin. Ich habe tatsächlich heute schon überlegt, ob ich nicht sowas, ein langes Hemd da einfach anziehe. Ja, weil ein langes weißes Hemd reflektiert ja die Sonne weg. Ich muss mir das nochmal überlegen, weil die Sonneneinstrahlung ist ja das Problem. Also, dass du die Sonne einfach, also die Hitze nicht loswirst. Ne?
Ja, und du bist natürlich jetzt auch kein kleiner Mensch, ne? Du bist auch groß, das heißt, du hast viel Hautfläche, die sich nun mal auch erwärmen kann. Genau. Und das ist für uns, ich bin jetzt auch nicht klein, das ist solche Warmbedingungen und direkte Sonneneinstrahlung ist nicht förderlich, wenn man sich da irgendwo in einer Wettkampfsituation befindet.
Ich weiß gar nicht mehr genau. Das Shirt von den Olymp-Leuten beim Silvesterlauf.
In das 24-7-Shirt, oder was war das?
Ja, aber war das mit langen Ärmeln? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja, ja. War das? War, glaube ich, ich glaube, es war mit langen Ärmeln. Och. Ich meine, dass die Bilder, die ich alle gesehen hatte, waren mit langen Ärmeln.
Also, vielleicht muss ich mir das noch besorgen für Sonntag. Weil es sollen 32 Grad sein. Ja, das 32 Grad in praller Hitze, hallo. Das ist nicht so richtig geil. Also es ist nicht das, was ich mir unter, jetzt mache ich mal einen geilen Zehner vorstelle. Ich mache den Almgren, ja, nee, klar.
Wann ist denn die Startzeit? Vielleicht hilft das noch ein bisschen weiter.
Ja, das hilft tatsächlich schon, weil tatsächlich die olympische Distanz als erstes morgens dran ist. Aber es bleibt dabei. Immerhin. Schon morgens soll halt deutlich über 20 Grad sein und bis man dann mal anfängt zu laufen und so, ist halt dann schon auch Mittag und dann, ja,
klar,
geht's dahin. Ne? Ja, da muss ich noch ein bisschen dran tüfteln, ne, an meinem Outfit, ja. Mütze oder nicht Mütze. Sag mal, das war ja noch die Frage, die ich dir noch stellen wollte, ne? Jetzt mal angenommen, ein Triathlet oder eine Triathletin kommt auf dich zu und würde sagen, pass mal auf, kannst du nicht das Lauftraining für mich gestalten? Also du jetzt als Philipp P. aus Wie wäre denn deine Herangehensweise? Würdest du die überhaupt, die Menschen, langsam laufen lassen? Oder würde man dann nicht doch sagen, also wir reden jetzt nicht von Profis, ne? Also deshalb zeitlich halt einfach der Umfang.
Das macht es ja noch schwieriger, glaube ich, weil ich glaube, das Ding ist, also ich würde mir das jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt zutrauen, weil ich diese Gesamtbelastung ja nun mal persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Also die Gesamtbelastung aus allen drei Sportarten, die sich ja da aufbaut, aber die ja auch nötig ist, um sich vorzubereiten. Das würde ich mich, glaube ich, schwer tun, weil ich mich halt da nicht so gut reinversetzen kann wie in viele Laufeinheiten. Wie gesagt, ob du jetzt, du musst ja nicht, wie gesagt, ich muss jetzt nicht irgendwie früher 1000 in 3 Minuten gemacht haben wie ich oder sowas, aber alleine, wenn du 8x1000, 10x1000, egal in welchem Tempo, du kannst dich ja leicht in diese Menschen reinversetzen, wie die sich am Ende fühlen. In dem Kontext mit 2 anderen Ausdauersportarten würde ich mich sehr schwer tun. Und dann ist ja der nächste Aspekt, ich hatte ja ein bisschen auch mit diesen AG1-Athletinnen eben in Hamburg gesprochen, beim Ironman, die ich ja da ein bisschen interviewen durfte und natürlich auch ohne Kamera über ihr Training und was sie so laufen und wie viel sie laufen. Und da gab es ganz unterschiedliche Aussagen. Also Els Visser, die läuft schon viel, verhältnismäßig viel und auch teilweise wirklich krasse Longruns noch, während Jackie Hearing, die läuft eher sehr wenig und läuft die länger als, weiß gar nicht mehr, was er gesagt hatte, 25 oder sowas im Training. Also da gibt es auch im Profibereich eine große Bandbreite. Ich stelle es mir aber bei den Amateuren ja noch schwieriger vor, weil die ja nun mal ein normales Leben haben. Die haben halt einen normalen Job und Family und so. Das heißt, da ist ja der insgesamte Trainingsanteil deutlich geringer. Das heißt, da musst du ja noch selektiver auswählen, welche Einheiten du wann machst. Und ich würde jetzt sagen, wenn man halt schwimmt und noch Rad fährt, das sind ja beides natürlich auch Sportart, wo du extrem gut eine Grundlagenausdauer ausbildest. Das heißt, ich würde dann jetzt versuchen, nicht zu viel zu laufen. Ich weiß nicht, schafft man noch dreimal die Woche laufen? Das wäre schon eine Herausforderung wahrscheinlich.
Das ist eine Herausforderung, aber das würde ich für möglich halten. Also man kann ja auch, ein Ding als Koppel machen.
Genau, und dann würde ich aber nur dreimal laufen, würde ich dann jetzt nicht sagen, man läuft da nur dreimal Larifari, so, ne, weil das ist ja dann irgendwie Perlen vor die Säue.
Ja.
Ich glaube, laufen müsstest du schon eine Einheit wahrscheinlich dann machen, die in irgendeiner Art von ein bisschen intervallig, fahrspielig ist, so ein bisschen außerhalb der Komfortzone, ein Einlauf, der ein bisschen länger ist. Ich sag jetzt nicht, du musst 30, 40 Kilometer laufen, das ist Käse, aber ein Lauf, der halt eher das ist, was du, weißt du, wie ich meine? Also wenn du eine Mitteldistanz machen willst, dann hast du da irgendwo mal zwischen 15 und 20 zumindest auch einen Lauf locker in der Woche hast, einfach nur um, glaube ich, diese muskuläre Anpassung damit zu bekommen. Ja. Und ein Lauf ist dann wirklich nur so ein Ausgleichslauf, ja. Aber das wäre jetzt so mein Ding, wo ich sagen würde, bei drei Einlaufeinheiten, das würde ich wahrscheinlich empfehlen, um einfach den, wie gesagt, kardiovaskulären Stress. Ich glaube, korrigier mich, ist jetzt nur geschätzt, ich habe gar keine Ahnung. Am Ende, wenn du jetzt eine olympische Distanz machst, die Sportart mit der höchsten Herzfrequenz ist wahrscheinlich trotzdem das Laufen, oder? Von den dreien. Oder ist Schwimmen auch sehr hoch? Weil beim Radfahren ist ja niedrig, das wissen wir. Verhältnismäßig niedrig.
Also wahrscheinlich wird es bei mir beim Schwimmen höher sein.
Okay, okay. Weil das kann ich jetzt natürlich auch nicht einschätzen, aber ich hätte es
Beim Schwimmen bin ich sicher, in Relation am nächsten an meiner Höchstgeschwindigkeit.
Okay, okay.
Ne? Außerdem, man hat halt ja, das ist zum Beispiel auch noch so eine Frage, ob am Sonntag dann da noch Neo ist oder nicht. Aber jetzt gehen wir mal vorausgesetzt, du hast ein Neo an. Ja. Da würde ich jetzt mal tippen, im Neo hat man eher so tendenziell ein bisschen höheren Puls.
Weil wärmer ist auch.
Wärmer und es ist doch ein bisschen eng, ne? Das ist schon so ein Faktor. Und nochmal, ich bin da halt viel näher an meiner Höchstgeschwindigkeit dran als bei allen anderen Sachen. Ne? Okay. Und beim Laufen ist es ja so, also du kommst ja dann schon, egal jetzt auf welcher Distanz, aber du kommst ja schon vorbelastet, man kann auch sagen angenockt,
ja,
schon beim Laufen an. Aber der Vorteil ist ja, dass du da schon voll in diesem metabolischen Prozess drin bist, wo die Fettverbrennung ja den höheren Anteil hat. Und dann ist ja der Puls niedriger. Ja, weil du nicht so über die Kohlenhydratverbrennung kommst, sondern über die Fettverbrennung kommst. Also da würde ich jetzt mal sagen, es sei denn, du gibst dir jetzt da hinten komplett die Kante, da kommst du nicht so hoch mit dem Puls. Also ich jedenfalls nicht. Also ich sowieso nicht mehr, aber das ist ja.
Das wäre spannend. Ich weiß nicht, wer von den Pros sozusagen oder auch aus der deutschen Welt, wer da so die Sache hochlädt.
Das ist ein bisschen anders.
Strava das öffentlich macht, wäre mal interessant zu sehen bei einer Laura Philipp oder bei einem Patrick Lange. Wenn so, die haben ja wahrscheinlich, oder die werden auch beim Schwimmen ein Pulsmesser schon dran haben, schätze ich mal. Dann rückblickend auszuwerten, bei welcher dieser drei, also ist da der höchste, also beim Radfahren sicherlich nicht, das glaube ich nicht. Also entweder Schwimmen oder das Laufen am Ende. Wobei die ja dann, wenn sie die volle Ironman-Distanz machen, ja dann auch sogar noch einen Marathon laufen, wo du jetzt ja auch nicht so hoch bist, wie wenn du einen Zehner rennst. Aber das fände ich spannend. Schreibt uns das gerne mal. Also von euch, die gibt genügend Verrückte, das wissen wir ja, die solche Sachen machen.
Edle Sportlerinnen und Sportler, wolltest du sagen.
Ja, ich bin ahnungslos, was das anbelangt. Ich kann das nicht natürlich gar nicht einschätzen, aber ich versuche mir das jetzt theoretisch so ein bisschen abzuleiten. Ich glaube, unsere Triathlon-Gemeinde weiß, dass ich den größten Respekt vor denen habe, weil, wie gesagt, geht schon beim Schwimmen los. Da denke ich mir so, Freunde, wirklich.
Da hast du vorher den höchsten Puls.
Da sage ich schon krass.
Da hast du vorher den höchsten Puls am ganzen Tag.
Ja, und das geht schon zwei Tage vorher los. Nee, das ist das ist schon heftig.
Ja, also ich habe jetzt mal schnell hier reingeguckt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell finde.
Wir Solo letztes Jahr beispielsweise, das wäre doch ein...
Wer?
Wir Solo, du warst...
Ach so, ja, nee, also das. Ich wollte jetzt gar nicht bei mir gucken.
Ach so, sondern bei jemandem.
Sondern, ja, bei Patrick hatte ich jetzt mal geguckt, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er das, ob er die
ob sie es öffentlich teilen, ja.
Ja, also er hat jetzt vom Training ziemlich viel draufstehen. Aber ich weiß es nicht, ob die Rennen dann immer so drin sind. Und ob die Pulswerte drin sind, das weiß ich jetzt
nicht. Du kannst die Rennen ja auch hochladen bei Strava und gewisse Daten ausblenden. Also das wäre, ja. Ich müsste jetzt, wahrscheinlich könnt ihr auch Laura nachschauen auf Strava, aber ich...
Ja, aber ist ja spannend. Schreibt uns das gerne mal, wie da bei euch so die Pulsbelastungen sind. Vorausgesetzt ist jetzt nicht ein krasser Berg irgendwo drin, weil das natürlich auch nochmal einen kleinen Unterschied macht. Also sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren logischerweise, ja. Aber spannender Ansatz, ja, weil entsprechend muss man sich ja auch im Training vorher verhalten.
Richtig. Ja? Wenn jetzt rauskommen würde und schreiben irgendwie 10 Leute, Schwimmen ist mit Abstand der höchste Puls bei mir, dann würde ich wahrscheinlich sogar meine vorhergegebenen Empfehlungen, die, also wie gesagt, Laienempfehlungen, weil ich habe keine Ahnung von Triathlon-Training, aber so hätte ich jetzt meinen Impuls fürs Laufen gegeben, würde ich wahrscheinlich revidieren, weil wenn ihr sagt, das ist komplett, also Laufen, man joggt das nur noch irgendwie durch, das ist gar nicht irgendwie in einem intensiven, oder was heißt anspruchsvolleren Puls, Herzfrequenzbereich, dann kannst du dir wahrscheinlich solche, wie gesagt, die Idee mit den Intervallen wahrscheinlich sogar schenken, weil dann brauchst du es ja nicht, dass du da dich mal ein bisschen aus der Komfortzone rausbegibst.
Ja, das ist richtig. Ne? Deshalb spannend. Sehr, sehr spannend.
Spannend, ja. Also es ist viel geboten, Freunde. Wir sind mitten im Leichtathletik-Sommer. Wir haben heute gesagt, wir wollen mal ein bisschen euch auf aktuellen Stand bringen, was in unserer Laufszene jetzt auf Tartan gerade so los ist. Und da ist ja eine Menge los. Also Hindernisse komplett crazy. Auch auf den anderen Strecken geht's rund. Manchmal geht es auch ein bisschen zu viel rund oder wird zu viel revidiert in Bezug auf 800 Meter, die keine 800 Meter sind. Das sind natürlich die tragischen Geschichten. Also Marc, von uns trotzdem nochmal ein fettes Kopf hoch und wir hoffen wirklich sehr, dass die nächste Gelegenheit für dich kommt. Ralf, dir schon mal die Daumen drücke ich natürlich schon mal für, was hast du gesagt, Sonntag, ne?
Sonntag, jawohl. Mhm.
Ja, genau. Und für mich geht's morgen ist Mittwoch, am Donnerstag mit der Family mal eine knappe Woche in die Berge. Da freue ich mich drauf, da werde ich sicherlich auch die eine oder andere Runde
laufen. Hast du schon wieder Urlaub oder was? Ich muss immer durchknechten, ich bin so ein
Armer. Ja, schon wieder. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal im Urlaub war. Nee, ich freue mich sehr aufs Schloss Elmau, denn da werden wir im September, übrigens, kleiner Disclaimer, auch hier nochmal, wir werden im September, ich glaube im letzten Septemberwochenende auch nochmal ein Running Retreat dort anbieten. Deswegen werde ich auch noch mal ein paar neue Strecken scouten. Und da seid ihr natürlich herzlich willkommen. Könnt ihr euch gerne anmelden. Ich werde den Link, wo werde ich den hinmachen? Den werde ich in mein Insta-Profil reinmachen. Da könnt ihr schauen, ob das zeitlich passt, ob ihr Lust habt. Ist traumhaft da. Und wo auch immer ihr seid, genießt den Sommer, sofern ihr das könnt und vielleicht nicht wie Ralf am Wochenende euch da schon gleich komplett wegnächten müsst und geht raus, geht laufen, freut euch, dass ihr kurze Sachen anhaben dürft und das ist eigentlich die beste Jahreszeit zum Laufen, sind wir mal ehrlich.
Also Kitzsteinhorn hoch, ne, mit dem Fahrrad, ja, und versuchen den Komm oben, ne, also 5 Minuten langsamer als der Komm zu sein, das ist deine Aufgabe. Euch ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche, bis dann.